Jetzt wird's langweilig, haben wir gesagt.
Worüber sollen wir überhaupt noch reden, haben wir uns gefragt. Aber dann hat uns der Schweizer Fußball in den letzten Tagen so 2, 3, 4 Geschichten geliefert.
Ich verstehe es nicht, weil von uns allen, von mir angefangen bis zum Letzten, es ist einfach zu wenig und es hat los und los, jetzt verdienen kann zum Mitkommen.
Das ist die 339. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Dominik Wüme, Oliver Gut und Loris Brasser. Loris, du bist unser Mitarbeiter der vergangenen Woche. Du warst am Wochenende, am Samstag erst in Lausanne, am Sonntag danach noch schnell einen Abstecher nach Yverdon gemacht. Die Frage ist wahrscheinlich ein bisschen überflüssig, aber welche Erinnerung bleibt der Samstag?
Ja, schon der Samstagleiter, muss man fast schon sagen, und ist nicht das Spiel, ist halt einfach das, was nach dem Spiel passiert ist. Ja, das bleibt nicht nur mir in Erinnerung, wahrscheinlich allen, die dort dabei sind und das miterlebt haben, ja.
Für alle, die es nicht, die unter irgendeinem Stein geschlafen haben, die es nicht mitbekommen haben. Der Grasshopper Club hat 0-2 gegen Stade Lausanne-Uschi verloren, ist im Halbfinale des Schweizer Cups ausgeschieden. Und nach dem Schlusspfiff gab es dann sehr, sehr unschönes Szenen los. Was ist passiert?
Ja, also es ist schon vor dem Schlusspfiff, nach dem zweiten Goal von Lausanne-Uschi, haben sie den wunderbare direkte Eckball, der reingegangen ist durch den Vasco Tritten, haben sie dann vor der GC-Kurve bejubelt, sind sie vielleicht nicht so gewöhnt in Lausanne-Uschi, dass noch Gästefans vor Ort sind. Und dann haben sie dann gejubelt und dann sind die GC-Fans halt total, also nicht alle natürlich, es war wirklich ein Teil davon gewesen. Und auch am Schluss wahrscheinlich ein kleiner Teil, der dann wirklich total ausgeartet ist. Dort schon auf den Platz gerannt, in Richtung Lausanne-Uschi-Spieler und dann haben sie einen Teil sogar geschubst und dann sind Ordner gekommen, haben sich können zurückdrängen. Und dann haben sie eigentlich den halben Gästeblock einfach abgebaut, Gitter, Fahnenstangen, Sitz, alles, was man gefunden hat. Sie ist ein bisschen auf den Platz oder auf die Tartanbahn geflogen. Ja, und man hat irgendwie wirklich das Gefühl haben, je länger das Spiel geht, 9 Minuten sind nachgespielt worden, hast du immer das Gefühl gehabt, jetzt hoffentlich gibt es jetzt nicht den Platzsturm, jetzt nicht. Und das ist zum Glück ausgeblieben bis zum Schluss. Dafür haben sie dann rund 30 Leute zu einer Stunde nach Spielschluss noch den eigenen Teambus angegriffen mit Petarden. Einer hat sie sogar noch in die Katakombe geschafft, ist dann dort rausgejagt worden mit dem Pfefferspray. Ja, sehr unrühmliche Szene, wirklich, wo ich da in Erinnerung bleiben.
Du warst in dem Moment im Presseplatz nach dem Spiel und hattest den unschönen Platz und hast noch wirklich genau vor dir gesehen, wie dann die rund 30 Personen vermummt nochmal zurück ins Stadion gelaufen sind, die Fackeln geschmissen haben.
Ja, es war eine sehr gute Sicht gewesen, weil es halt so der Presseraum, wo du Text schreibst, gerade oberhalb vom Teambus, hat so schön grosse Panoramafenster und dann schreibst du den Text und aus dem Augenwinkel siehst du plötzlich eben die rund 30 Vermummten, die dann rundherum kommen und zurück ins Stadion, eben von ganz außen ins Stadion rein stürmen. Und dann stehst du halt auf und an das Fenster her und siehst unten den Bus und dann plötzlich siehst du die Leuchtfackeln, die in Richtung Bus fliegen, eine Leuchtfackel auch in Richtung Presseraum oder oberhalb her. Hat es dann gut geklopft und dann hat dann der eine gesagt, hey, ich müsste ein bisschen auf die Seite, weil die Fenster
sind auch schon ein bisschen
die Fenster älter. In der alten Ponte sind auch nicht mehr die sichersten. Ja, das haben wir uns ein bisschen auf die Seite bewegt, aber hast dann schon sehr gut können beobachten, ja, wie wild geworden die sind und eben, also, wenn die Polizeisirenen nicht so schnell gekommen wären und wenn eben die einzelnen Spieler sind sogar in dem Moment noch im Bus gewesen, nachher aus dem Bus rausgestürmt, also wenn es dumm gelaufen wäre, ja, wäre der GC-Bus auch in Flammen gestanden, das wäre jetzt auch noch möglich gewesen, ja.
Dominik, wir haben vor ein paar Wochen noch von einer gewissen Gleichgültigkeit geredet, die GC-Fans hatten, auch nach Niederlagen, im Grunde gar nicht mehr gepfiffen, sich beschwert, sondern einfach das Stadion verlassen. Und im Grunde musste man da ja auch schon sagen, froh, dass es eben genau solche Bilder nicht gibt. Jetzt hat man sie doch wieder. Kannst du es irgendwie nachvollziehen? Alan Sutter hat nachher gesagt, Amaya Brashi auch, die Enttäuschung, ja, die Art und Weise logischerweise überhaupt nicht.
Nein, ich kann es 0,0 nachvollziehen und sie haben es ja wirklich noch geschafft, die Fans, die wirklich ausgeartet sind, die wirklich unterirdische Leistung von ihrer Mannschaft noch zu unterbieten. Ich habe immer Mühe in diesen Fällen, wenn man dann eigentlich die Statements anfängt, oder wie beim Abraschi, beim Sutter, aber dann auch das Offizielle von GC, das noch in Nacht verschickt wurde. Ich will dort innen einfach nichts, aber gar nichts lesen von einer grossen Enttäuschung. Weil das, da fängt man schon immer damit an, zuerst relativieren, oder? Ja, es ist halt wirklich schlimm gewesen, was ist passiert. Ja, es ist halt sehr schwach, dass man so im Göpp ausscheidet, dass man ein gewisses Verständnis äußern für die Fans. Und das ist, denke ich, in dem Moment völlig fehl am Platz.
Aber Sie haben geschrieben, man kann den Frust nachvollziehen, die Art und Weise inakzeptabel. Also das ist schon auch ein klares Statement.
Ja, aber es ist einfach inakzeptabel. Es hat nichts mit der Enttäuschung zu tun. Klar ist das ein Auslöser, aber es darf nicht der Auslöser sein.
Es ist bei allem Frust inakzeptabel. Oder? So muss man es, wenn man den Frust schon irgendwie will formulieren. Aber mehr Berücksichtigung von dem darf auch nicht sein. Da gebe ich Domi völlig recht. Es ist absolut inakzeptabel. Gleichzeitig wissen wir natürlich, es sind glaube 4'000 GC-Fans, wenn ich es recht mitbekomme, da gewesen. Und es ist jetzt auch nicht so überraschend, dass 30 Idioten dabei sind, die sich in so einem Moment nicht mehr spüren. Oder? Und am Schluss verstoßen sie gegen den Rechtsstaat mit dem, was sie machen. Und der Rechtsstaat soll das nach Möglichkeit A verfolgen und B belangen. Es wäre schön, wenn das so würde passieren. Dass das nicht ganz einfach ist, haben wir genug Beispiele in der Vergangenheit, wo wir das wissen.
Loris, jetzt kommt ja dazu, GC, das war jetzt nicht das letzte Spiel der Saison, GC befindet sich in der Meisterschaft noch, man ist im Abstiegskampf, man geht auf die Barasch zu und dann passiert sowas und ich stelle mir vor, Spieler wie Aspiensen, Svonarek, Marquez, Storcho, das sind Spieler, denen kann man ja nicht absprechen, dass sie es nicht zumindest versuchen. Und dann stelle ich mir vor, wie die da im Bus sitzen, nachher in der Kabine sitzen, das alles passiert und man arbeitet ja wirklich aktiv gegeneinander und bettelt ja quasi schon drum, dass die Leistung des Teams, ich meine, man kann sich vorstellen, wie verunsichert die jetzt in die nächsten Spiele gehen nach so einer Aktion.
Es ist Horror. Also vor allem für die jungen Spieler, auch als erfahrene Spieler, die meisten haben das so in dem Ausmaß wahrscheinlich noch nicht erlebt. Und das stelle ich mir wirklich, eben, wenn es dann die eigenen Fans sind, die sich so derart gegen die eigene Mannschaft stellen, die derart aufzeigen, wie unzufrieden sie sind mit dieser Intensität von Aggressionen. Das ist für die Spieler, also kann man das nicht anders vorstellen als ein absolutes Horrorszenario. Jetzt müssen sie noch 5-mal in der Liga aufs Feld stehen und nachher 2-mal in der Barrage. Und wenn du jedes Mal musst Angst haben, dass wenn die Leistung der Fans nicht irgendwie, wenn deine Leistung auf dem Platz nicht genug gut erscheint für die Fans, dass sie nachher wieder kurz vor einem Platzsturm stehen oder deinen eigenen Teambus angreifen oder wie, was auch immer. Ich meine, du hast dann wahrscheinlich auch Angst, vielleicht irgendwann in der Stadt rumzulaufen. Du weißt es ja selber. Du machst halt die schlimmsten möglichen Szenarien aus als Fußballer und beschäftigst dich ja mit allem, nur nicht mit dem Fußball auf dem Feld. Und die Angst, die da vorhanden ist, vor allem einfach von den jungen Spielern, die du angesprochen hast, wahrscheinlich, die muss immens sein. Und eben, das Team ist so verunsichert schon auf dem Platz und wird noch viel verunsicherter sein auf dem Platz nach diesen Vorkommnissen.
Was hast du empfunden, wo du das gesehen hast, wo du das beobachtet hast? Also ich kann mir vorstellen, schon auch mulmig, hast du Angst gehabt in dem Sinn um dich, respektive um das, was dort aussen passieren
könnte? Ja, also ich habe mehr Angst gehabt, mich gar nicht, aber um die Spieler, weil du hast gemerkt, das Sicherheitskonzept von dieser Ponte, es ist jetzt schon auch nicht gerade das beste Sicherheitskonzept im Schweizer Fußball. Eben nur schon im Stadion selber, die 8 Ordner, die Polizei war nie da gewesen. Also wenn die hätten auf den Platz stürmen, hätten sie es locker geschafft, das wäre absolut kein Problem gewesen.
Aber das war schon noch auffällig, oder man sieht die Kurve wirklich groß, 4'000 Menschen und sehr, sehr wenige Ordner, die wirklich während des Spiels auch dann in der Schlussphase davor standen.
Also extrem wenige Ordner und dann eben vor dem Spiel sind die Tore offen gewesen bei den GC-Fans, eben keine Kontrolle, sie hätten einfach können reinlaufen, alles mitnehmen, was sie wollen, Kind und Kegel, Betarden, was auch immer. Ja, und das
Eher letzteres,
ja. Kegel
haben wir nicht
gesehen. Kegel sind reingeworfen worden. Nein, und das ist, dort fängt es ja an. Und dann stehen die 8 Ordner dort und auch nach dem Spiel. Ich meine, das sind einfach Zivilpersonen, die ein rotes Gilet anhaben, die irgendwie probieren, das Beste zu machen, damit die GC-Fans nicht auf den Platz stürmen. Und nach dem Spiel beim Teambus ist ja genau das Gleiche. Ich habe einen Ordner gesehen, der sich irgendwie hinter dem Teambus versteckt hat, um nicht von einer Betarde getroffen zu werden. Weil die sind ja auch nicht vorbereitet auf diese Szenarien. Und da hast du schon müssen sagen, das Sicherheitskonzept in der Pontes, ja, ist wirklich nicht gerade vom höchsten Standard gewesen. Weil man hat natürlich nicht müssen davon ausgehen, dass es so eskaliert, aber man hat davon können ausgehen, dass, wenn GC das Spiel verliert, dass die Fans wahrscheinlich schon relativ könnten. Dass ein Teil von diesen Fans, das Potenzial ist, dass ein kleiner Teil von diesen Fans randaliert.
Vielleicht hat man es ein Stück weit auch einfach in Kauf genommen. Weil du kannst mir nicht sagen, dass man das Szenario nicht im Kopf hatte. Es war ja klar, wenn GC jetzt ausscheidet, nach dieser Saison gegen ihn Lausanne gegen Lausanne, Uschi gegen einen Unterklassigen, dann wird irgendetwas passieren. Also darauf hätte man ja können wetten, hätte eigentlich kein Geld bekommen, oder?
Zumal, ich meine, nach dem zweiten Tor, das vor der Kurve bejubelt worden ist, sind da schon Personen aufs Feld und dann gab es ja nochmal eine Nachspielzeit von fast 10 Minuten. Also man hätte schon noch ein bisschen Zeit gehabt, um zumindest am Schlusspfiff irgendwie ein anderes Dispositiv zu haben.
Ja, absolut. Und eben, das Polizei ist schon, eben, das hat ja kurz nach dem Spiel schon auch rund um Pontes um Scharmützel gegeben. Auch mit der Polizei, dort sind sie natürlich schon vorhanden gewesen, aber eben außerhalb vom Stadion, innerhalb vom Stadion, ja, es ist halt wirklich gar nicht vorhanden gewesen. Und ja, und da muss man sich dann schon auch natürlich die Frage stellen, wie stark hätte man da irgendwie ein grösseres Sicherheitsdispositiv müssen aufstellen, auch von Seite von Lausanne. Schlussendlich ist es halt für die Spieler ist der de facto ja eigentlich ein bisschen egal. Für sie geht es ja wirklich darum, was ist die Reaktion von diesen Teil von diesen Fans auf uns. Und man muss ja gleichzeitig auch sagen, meine, auf der Haupttribüne, wo ich war, hat es x GC-Fans, also wirklich extrem viele, die ihren Unmut geäussert haben gegenüber den eigenen Fans. So Einzelne haben auch den Mittelfinger gezeigt gegenüber diesen Chaoten. Und du hast extrem viel gehört, die einfach den Kopf, oder gesehen, wo den Kopf geschüttelt haben und gehört, wie sie miteinander reden und einfach auch unfassbar, also so ein grosser Unglauben darüber gerade stattfindet, was da passiert in dem Block. Und darum muss man schon immer wieder klar betonen, dass es ein Teil ist und viele, auch extrem viele, wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit, auch extrem enttäuscht ist von den anderen Fans.
Das wahrscheinlich kann streichen, oder? Das ist das, was man, wenn man mit dem Kaskadenmodell und alles propagiert und in dem Lager daheim ist, gerne, sage ich jetzt mal, ein bisschen kleinreden. Es ist eine Minderheit, das ist einfach ein Fakt in all diesen Fällen. Da kannst du schauen, wo du willst. Und das muss man schon berücksichtigen. Es ist nicht so, ich meine, die grosse Mehrheit von Fußballanhängerschaften, da herrscht der Konsens. Die denken grundsätzlich gleich über das wie wir. Was ich aber schon noch verrückt finde, wenn du vom Sicherheitsdispositiv redest, dann muss man ja bei aller Inakzeptanz auch irgendwie fast froh sein, weil leicht auch mehr können passieren.
Absolut, ja. Und eben, aber wenn man von dieser Minderheit reden, muss man natürlich auch immer von einer gewissen Selbstregulierung von der Kurve reden. Sie haben Kanäle, wo sie können nach außen treten in diesen Tagen, jetzt, auch in dieser Woche. Sie haben die Möglichkeit, sich auch als Kurve gegen die einzelnen Personen zu stellen, zum sagen, das sind nicht wir. Wir als Kurve haben einen anderen Umgang mit dem Team, wir als Kurve haben einen anderen Umgang mit den Menschen oder einfach mit wie wir Fußball verfolgen auf der Tribüne. Da hätten sie die Möglichkeit, vielleicht passiert dort noch etwas, weil man müsste sich natürlich eben, Kurve funktioniert auch über Selbstregulierung und die Selbstregulierung funktioniert dann auch über Kommunikation.
Ja, aber die funktioniert halt wirklich sehr unbefriedigend, das kann man glaube ich sagen. Ich meine, das ist das Wunschdenken immer, die Selbstregulierung, das Wort, das da immer fällt. Und für mich hat halt die Vorkommnisse in Lausanne halt auch wieder mal die Hilflosigkeit der Clubs gezeigt. Ich meine, eben der Alain Sutter, der Sportchef, steht näher auf der Tartarbahn oder nach dem Match und so im Interview sagt so, ja, zum Glück ist nicht noch mehr passiert, oder? Es ist dann schlussendlich noch ein bisschen mehr passiert und du hast einfach in diesem Statement hast einfach die ganze Hilflosigkeit rausgespürt, oder? Und was jetzt spannend finde, ist, was passiert jetzt? Hat es Konsequenzen? Hat das Handeln Konsequenzen für die 30 Vollidioten, oder? Passiert etwas für die mutmaßlich 30 Vollidioten, muss man sagen. Und da braucht es natürlich die Unterstützung vom Sicherheitsapparat. Ich finde noch spannend, was letzte Woche oder in der letzten Woche passiert wurde, wo es erinnert ja an das Ausscheiden von IBE letzten Herbst in Aarau, in der zweiten Göpp-Runde, wo es ja auch zu Ausschreitungen kam, zu schlimmen Vorkommnissen am Bahnhof Aarau. Und da hat jetzt angefangen, in die Sicherheitsbehörde in Aarau haben sie jetzt angefangen, Fotos veröffentlichen. Vorerst noch verpixelt von Leuten, die mutmaßlich dort gesetzeswidrig waren. Ich glaube, jetzt diese Woche wäre, glaube ich, die nächste Deadline, weil wenn sie sich nicht melden, dann werden sie unveröffentlicht. Und ja, ich meine, das ist so ein Vorgehen, das nicht nur von allen Leuten begrüßt wird, aber halt sehr wirkungsvoll kann sein. Und man denkt halt wirklich, das ist ja das, was Clubs immer wieder bemängeln, dass sie irgendwie zu wenig Handhabung haben und dass sie sich ein strenges Vorgehen würden wünschen gegen so Chaoten. Und das ist natürlich ein Weg.
Aber die Selbstregulierung der Kurve, da muss ich dir widersprechen, die findet grundsätzlich schon statt. Die Frage ist halt, in welchem Ausmaß, wie weit geht die, wo sind Grenzen, wo setzen sie selber Grenzen, ist dieser Selbstregulierung vielleicht auch Grenzen gesetzt. Aber es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Also wenn du es so sagst, wie du es formuliert hast, kommen wir auf die Idee, sagen, sie existiert nicht, das wäre falsch.
Und man hat es auch im Stadion gesehen, es gab dann schon auch auf den Videoaufnahmen, man sieht dann schon Leute, die andere wieder zurück in die Kurve schubsen, in den Arm nehmen und sagen, Abmarsch, hier gibt es nichts zu holen. Und logisch, dann kann man sagen, es verhindert ja nicht das Große, aber es ist genau. Ja schon im Kleinen da.
Das mag es sein, und ist auch klar, gegen so eine Meute, da würde ich auch nicht herstehen, aber das zeigt halt, es hat einfach Grenzen, die Selbstregulierung, so habe ich es mehr gemeint.
Jetzt sind wir auf jeden Fall ein paar Meter weit von der Mannschaft weg. Die Mannschaft, die jetzt definitiv noch verunsicherter ist und ja eigentlich Dominik in das Spiel geht mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg in Winterthur. Man war auf den Moment bereit, man hat Energie gezeigt, man war deutlich besser als Winterthur. Dann kommt man gegen den Start Lausanne-Uschi, wo man völlig unabhängig von Taktik oder Einstellung eigentlich sagen müsste, okay, Challenge League, die dürften wir im Griff haben, wenn wir wieder so auftreten. Aber auch da war eigentlich schon von Anfang an so eine gewisse Verunsicherung spürbar.
Ja, also das Gegenteil ist ja der Fall gewesen. Wenn schon hat Lausanne-Uschi GC im Griff gehabt. Die erste Halbzeit war noch einigermaßen ausgeglichen gewesen. Wir haben da GC auch seine Chancen. Aber von Anfang an war Lausanne-Uschi die bessere Mannschaft gewesen. Die Mannschaft mit mehr Spielkultur, im Endeffekt auch die gefährlichere Mannschaft, die abzocktere Mannschaft, und das habe ich aus GC-Sicht so erschreckend gefunden. Wenn du wieder den Match hättest geschaut in Kopenhagen auf dem Laptop, wo ein Fremder irgendwie aus England wäre neben dir gehockt, und er hat den Match gesehen und hat nicht gewusst, wer unklassig ist. Er hat 100%ig gesagt, GC wäre unklassig, weil Lausanne-Uschi ist einfach die bessere, spielstärkere Mannschaft gewesen.
Loris, dann fällt es 1-0 für Lausanne-Uschi, Landry Nomel mit einem wirklich sehr, sehr schönen Tor, und selbst dann, wo man erwartet, okay, jetzt zumindest Mentalität, Einsatz irgendwie versuchen, aber irgendwie gar keine Reaktion.
Nein, und vor allem dann auch, was wirklich wie befruchtet ist, in ihre zweiten Halbzeit, wie das GC einfach nichts geschafft hat. Eben, wie du gemerkt hast, jedem Akt von ihrem Spiel ist der Selbstzweifel vorhanden. Sie haben in der ersten Halbzeit immer wieder auf den Jonathan Aspiensen gesucht, weil einfach die Hoffnung gross ist, ja komm, jetzt geben wir mal den Ball. Und dann vielleicht passiert irgendwas, so eine Aktion von ihm, wo es da jetzt könnte irgendwie das Goal bringen. Aber nachher hast du halt wirklich gemerkt, das Team, das ist so gebrochen. Und auch unter dem neuen Trainer. Er versucht es irgendwie ein bisschen defensiv zu stabilisieren, aber offensiv ist halt wirklich eben extrem, extrem viel über Zufälligkeit. Es funktioniert ja wirklich nur über mal einen langen Ball nach vorne, dann rückt man an, hofft, dass man einen zweiten Ball hat und dass man den irgendwie auf die Seite verteilen kann, dass man irgendwie nach vorne kommt. Und das klappt wirklich grossteils einfach nicht. Und es ist halt wirklich auch die Frage, wie will das GC jetzt, wenn man das gesagt hat, Lausanne-Uschi ist Vierte von dieser Challenge League. Es macht natürlich nicht Hoffnung, wenn du nachher gehst in die Barrage gegen den Zweiten aus der Challenge League, wo jetzt aktuell irgendwie Aarau hat 26 Punkte mehr gesammelt in der zweiten Liga als Lausanne-Uschi. Du als Spieler bist dir den Statistiken, ob willst oder nicht, du bist dir die bewusst und gehst ja nicht voll Selbstvertrauen in das Spiel und denkst, ja super, wir haben gegen den Vierten schon nicht mega viele Chancen gehabt, dann werden wir gegen den Zweiten super auftreten. Das wird nicht der Fall sein.
Ja, und ich glaube nicht, dass sie den Gegner unterschätzt haben. Oder? Ich glaube schon, sie haben gewusst, was auf sie zukommt. Sie haben gewusst, das ist eine relativ spielstarke Challenge League Mannschaft mit einem klaren Stil auch. Mit der klaren Absicht, Goal zu schiessen und nicht einfach einmal abzuwarten und zu verhindern. Und sind mit dem nicht klarkommen. Klar, sie haben dort die Phase, glaube kurz vor der Pause, wo man mit viel Gutwill kann sagen, da könnten sie vielleicht den Goal schiessen, und das ist dann aber auch gewesen.
Ja, sie treffen ja die Latte einmal.
Genau. Oder?
Wobei, wo man muss sagen, der Köhler, der ja der im Fernsehen räumt, der hat ja eigentlich auch den Kopfball in die Mitte legen. Also
ja, ist schon recht daneben gegangen.
Aber nachher haben sie gleich noch die Chance, oder Uschi Goli auch noch oder stark
pariert. Ja, gegen Meier, ja.
Aber,
genau.
Aber was ich auch wollte sagen, auch wegen der Stärke von dieser vorderen Challenge League Mannschaft, ich meine, also klar ist, wenn du ja weißt, was auf dich zukommt und dann so ablos ist, dann hilft dir das nicht, wenn dann Barrage bestritt ist, gegen eben Aarau ist oder Vaduz. Und was aber schon auch ist, was man sich mal fragen darf, so eine Mannschaft wie Stade Lausanne-Uschi oder die, die vor ihnen liegen in der Challenge League-Tabelle. Ich meine, so wenig Punkte wie GC diese Saison in der Super League geholt hat, respektive Winterthur, hätten die vielleicht auch noch geholt. Oder?
Sehr wahrscheinlich, also, ja.
Sehr wahrscheinlich schon, ja.
Ist also der Unterschied ist nicht gross.
Nein, und das ist noch eine spannende Diskussion. Ich war kürzlich eben in Thun, länger mit dem Leonardo Bertone und Marco Bürki geredet, die ja ein paar Saisons mit Thun in die Challenge League gemacht haben, bevor sie aufgestiegen sind. Das hat man wirklich gemerkt. Oder? Sie haben da viele in sich reingefressen. In dieser Zeit gerade Leonardo Bertone hat sich viele so Statements auf den sozialen Medien oder sonst Nachrichten gemerkt, wo Leute über die Challenge League herzogen, wo sie ihn irgendwie auch als Challenge League-Spieler haben bezeichnet, so ein bisschen leicht abfällig. Oder? Und er tut aus dem aus jetzt auch seine Energie ziehen. Er nimmt ab und zu auch die Screenshots so ein bisschen vor, oder? Und sie sagen einfach, hey, die Liga ist viel besser, als sie von allen Leuten gemacht wird. Die Liga ist viel schwieriger, um drinnen zu bestehen. Und ja, wenn man jetzt die Resultate schaut, ich meine, Lausanne Uschi jetzt, glaube ich, 3 Clubs aus der Super League in diesem Cup rausgeschossen. Iverdon, der sonst im Halbfinale war, zeigt einerseits, dass die Challenge League vielleicht ein bisschen besser ist, als man meint, und zeigt halt andererseits, wie katastrophal die Verfassung ist von der Super League.
Ja, und ich glaube, das Bild, das man von der Challenge League hat, hängt dann schon damit zusammen, wie es halt auf diesen Zuschauertribünen oft aussieht, wenn man Bilder von der Challenge League sieht, oder? Also attraktiv im Sinn von das floriert und so ist es halt nun mal nicht, aber dann darauf zu schliessen, dass das spielerische Niveau einfach bescheiden ist im Vergleich zur Super League. Ich glaube, das ist der Fehler, der oft passiert. Ich meine, ein FCB gegen Edwald Garusch hat in den letzten zweimal, was sie die im Gap hatten, auch zweimal mit Schwein das geschafft.
Ich mache jetzt das, was Leonardo Bertone so gerne macht, und hole nochmal einen Kommentar aus der Vergangenheit raus.
Irgendwo hat es einen Presseraum, aber keine Ahnung, wo der ist. Dann hockt man dort auf diesen verlotterten Plätzen. Hinter einem sind dann irgendwann in der zweiten Halbzeit Ballbuben, die dort herhocken, die die ganze Zeit das Pult schlagen und Lärm machen. Und wenn man ihnen sagt, hey, wir sollten vielleicht noch arbeiten, könnte ein bisschen leiser sein, haben sie dumme Schnurren. Weit und breit ist kein Mensch. Weit und breit ist kein Mensch in diesem Stadion, ausser die angereisten Auswärtsfans. Also es ist um jeder so. Kein Mensch in Lausanne interessiert sich für diesen Club. Also man merkt wirklich nichts. Man kann eine halbe Stunde vor dem Match dort hergehen. Man merkt nicht, dass da eine Super League-Partie wird sein, ausser dass eben die Busse nicht fahren, weil ein Fanmarsch ist von den Auswärtsfans. Also die braucht niemand, die braucht nicht mal Lausanne, die soll einfach direkt absteigen.
Hättest du es aus dem Kopf noch gewusst, Dominik?
Das war Dominik im Dezember 2023. Und Dominik, ich habe gedacht, also du darfst dir jetzt ein Zeitfenster deiner Wahl für eine Ode auf Stade Lausanne Uschi herausnehmen.
Jetzt Problem aus, oder? Das hab ich habe mich dort wirklich in Rage fast ein bisschen geredet.
Man hört es ein bisschen, man hört es ein ganz kleines bisschen.
Und jetzt in dem Fall kann ich das nicht machen. Wegen dem kann ich irgendwie jetzt auch nicht so ein Rant geben oder eben ein Lobgesang vor einer Minute. Ich muss ja sagen, ich habe wirklich den Samstagabend damit verbracht, Lausanne Uschi schon normal überhaupt zu schauen. Das hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass ich das irgendwann noch in meinem Leben machen oder werde machen.
Es ja, ist das völlig freiwillig gewesen,
ja, absolut freiwillig. Also von dem her kommst du eigentlich auch mehr. Also der Mitarbeiter Titel geben vor Wochen, da sind wir den Match freiwillig
gibt anschauen. Gibt ihn gerne ab.
Aber ich muss noch sagen, wenn man dann den Match schaut, oder? Also, dann sieht man dann schon das eine oder andere bei Lausanne Uschi, die Freude macht. Ich meine, wir haben jetzt viel über Aspiensen geredet, aber ich meine, Vasco Dritten, 20-jähriger Schweiz-Portugies, glaube ich, ausgebildet bei Servette. Also, dem sein Linkfuß muss sich dann nicht vom rechten Fuß von Aspiensen mehr oder weniger verstecken. Das könnte so ein Grund sein, warum dass man den Match schaut. Ich meine, die Flügel, der Nomel und der Ba, das ist fast so ein bisschen wie Bayern München Flügelzange gesehen.
Oh, oh mein Gott.
Mit dem Robbery, oder? Einer rechts, einer links reinziehen und möglichst den Schuss suchen. Ich meine, das Gute ist ja im Stadion, wir haben ja nicht den gleichen Blick gehabt wie der Loris, der auf der Medientribüne hockt und einfach vis-à-vis eine leere Tribüne sieht, oder? Im Fernsehen hat man das Glück, dass man auf die einzige volle Tribüne, ausser natürlich im Gästensektor sieht. Und dann kann man sogar so ein Match in Pontes auch noch anschauen. Aber ja, viel mehr kommt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen.
Unser Hörer Urs hat mir eine Nachricht geschrieben auf Instagram und hat gesagt, es wäre doch schön, wenn Dominik mit einem Stade Lausanne Uschi-Trikot zum Cupfinal geht. Wer so oft über einen Gegner herfällt, der muss auch mal büßen. Er sollte begleitet werden von Thomas Schifferle, der immer über das Stade Genève flucht. Dabei kommt er mit der Schützenwiese, die auch nicht viel besser ist als ein Kuhstall. Also ich würde dich und Thomas wirklich im Trikot, ich würde euch noch sehen. Ich habe die Vermutung, im Stade Lausanne Uschi-Block in Bern im Stadion könnten noch ein, zwei Plätze frei sein. Also euch beide würde ich da schon noch sehen.
Also meine Stimme hätte die Idee
auch. Auch komplett.
Also, ja, absolut. Wir können darüber reden. Ich schaue es mal an mit dem Thomas, dass wir den Match anschauen. Aber das Trikot von Lausanne Uschi wird mir niemand können zwängen.
Oh. Aber eben hoch. Jetzt hast du doch gerade so geschwärmt von so einem dritten Trikot, will man ja, schon noch organisieren.
Okay. Gut, wenn ich es gratis bekomme, was geht dritten Liebli,
okay.
Dann
okay.
Probieren wir es einzurichten.
Ja, aber du hast ja schon recht. Lausanne Uschi, die spielen einen extrem starken. Also die spielen ich bin überrascht, dass sie eigentlich über die Challenge League die 26 Punkte Rückstand haben. Und ich sehe sie ja wirklich nur im Cup. Also wenn sie gegen Luzern gespielt haben oder das gegen GC, bist du dann schon überrascht, okay, dass die so viele Punkte Rückstand haben auf Aarau. Du merkst natürlich auch, eben, so, aus so einem Team heraus, das funktioniert wahrscheinlich auch über eine krasse Inkonstanz, oder dass sie halt gegen, oder gegen einen Setwald Garusch vielleicht mal unentschieden spielt, gegen Bellinzona mal unentschieden spielt oder sogar verlieren, dass sie ein bisschen über die Ebene funktionieren. Aber Spieler ist ein, also Einzelspieler, die sie haben, extrem stark. Wie du angesprochen hast, der dritte Mann, der war omnipräsent in dem Spiel. GC hat nicht einen von diesen Einzelspielern gehabt, der so offensichtlich auf dem Platz agiert hat wie er. Und das meine, muss man sich schon auch als GC hinterfragen. Verrückt, dass Lausanne Uschi als Challenge League ist, so Spieler hat, die sich in so einem wichtigen Spiel so empor können spielen. Und wir haben irgendwie Spieler, wo einfach niemand fällt positiv richtig auf.
Aber da sind wir wieder bei Druck und Verunsicherung, nehme ich an. Ja, aber die Spieler wären ja schon da, wenn man sieht, was Jonathan Aspiensen ab und zu zeigt.
Ja, natürlich, aber du kommst ja. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt gegeben hätte für das Spiel in den letzten paar Wochen, dann wäre es jetzt gewesen. Also nach dem 2-0 gegen Winterthur, hast du mir sagen, okay, das kleine Selbstvertrauen, da, oder wenn überhaupt Selbstvertrauen vorhanden ist, muss ein bisschen gesteigert werden durch das 2-0 gegen Winterthur. Aber es ist nichts vorhanden gewesen. Wirklich einfach gar nichts. Und du merkst auch beim Trainer, beim Donnerstag in der Medienkonferenz, er ist sehr ein zurückhaltender Typ, ist froh, dass da Amir Abraschin auch bei ihm sitzt, der eigentlich die meisten Fragen abkriegt, wo alles kann beantworten kann. Und dann fragst du schon, wenn man in dieser Situation, was, wie kann der mit seiner Art und Weise dem Team Feuer machen, kann ich mir bis jetzt nicht beantworten. Und schlussendlich bin ich nach dem Spiel dann auch dort gesessen und dann muss ich sagen, eigentlich ist der Sieg gegen Sion in dem Cup-Viertelfinale der kapitalste Sieg von GC in dem Jahr, wo eigentlich besser hätte es das einfach verloren. Wenn es das verloren hätte, hätte es das 2-0 gegen Winterthur und nachher der Cup-Halbfinale hat nur geschadet. Im Nachhinein nur. Es ist ja wirklich für GC auf fantechnischer Sicht, fußballerischer Sicht, Fans und Team ist gespaltener denn je. Und das wäre eigentlich nach dem 2-0 von Winterthur, wenn es jetzt nachher irgendwie auf Luzern gehen oder Luzern auf Zürich kommt, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn es Cup-Halbfinale nie gegeben hätte.
Wenn du von der Spielerqualität redest, selbstverständlich hat es dort der ein oder andere bei Lausanne Uschi drin, der Qualität hat, wo man glaube auch in der Superliga etwas damit könnte anfangen. Gleichzeitig finde ich, ist vielleicht, müssen wir sich als GC weniger fragen, ob man den Dritten verpflichtet im Sommer, sondern ob man vielleicht einen Trainer bräuchte wie Dalibor Stevanovic. Oder? Also, ich glaube, die Spielidee von ihm und wie er mit dieser Mannschaft schafft und wie die das auf den Platz bringt, wahrscheinlich eben nicht jedes Challenge-League-Spiel, aber doch in der Summe so, dass man sieht, wo das soll hingehen und dass es irgendwo erfolgreich ist. Jetzt sehr erfolgreich natürlich in diesem Match. Das spielt dann schon auch eine Rolle.
Aber ich glaube, es liegt ja nicht nur, also bei GC wäre es wäre ja schön, wenn bei GC nur der Trainer könnte wechseln und es würde alles funktionieren. Ich glaube, bei GC die Probleme liegen ja ganz, ganz viel tiefer als nur bei einem Trainerwechsel. Du brauchst natürlich auch noch die Spieler dazu, du brauchst das Umfeld dazu, wo sie arbeiten können. Ich meine, wie Lausanne Uschi hat den Vorteil auch, dass sich halt wirklich einfach niemand dafür interessiert, dass sie halt in Ruhe können arbeiten können, in Ruhe können irgendwie ihre Spieler holen und die Spiel für Spiel können machen. Weil bei GC ist es mit einem Trainerwechsel halt wirklich noch nicht gemacht.
Gut, aber trotzdem nicht der Hasli und Schöschreinger, aber bei GC ist so relativ ruhig.
Aber gleich hast du mal eben, du hast halt Fans. Du hast halt die Fans, die sich noch dafür interessieren, oder?
Noch zwei Sachen, weil es jetzt ein bisschen Ping-Pong zwischen den zwei Mannschaften. Und mir denke, es sind noch zwei wichtige Sachen zu beiden Mannschaften. Einerseits, du hast eben den Trainer angesprochen, oder? Wo man schon das Zeug sieht für eine Liga höher, wo man eben auch beim einen oder anderen Spieler sieht. Und das finde ich schon ein wichtiger Punkt. Ich in den letzten Jahren immer wieder über Lausanne Uschi herzog. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit Iverdo, ja, dann ist mir Lausanne Uschi 100 Mal lieber. Wieso? Lausanne Uschi hat einmal zumindest der ein oder andere junge Spieler drin, der ein oder andere junge Schweizer. Eben den Dritten haben wir schon angesprochen, der Sartoretti. Ist ja auch eine schöne Geschichte letztes Jahr mit dem FC Biel im Cup-Final, jetzt mit Lausanne Uschi. Ist ein junger Schweizer Stürmer, der Kaloga, der Rechtsverteidiger, oder Kaloga heisst er, der ja auch schon vom Alex Frey für die U21 Nazi aufgeboten worden, ist auch noch so ein Fall. Oder? Und dann gehst du zu Iwedo am Tag drauf, im Schnitt 5 Jahre älter als der FC St. Gallen, gehst mal die Mannschaft durch. Ich habe keinen einzigen eigentlich vielversprechenden Spieler. Und wenn es mal einer ist, ist er in der Regel kein Schweizer. Oder? Da ist mir der Lausanne Uschi viel lieber, der so ein Quartierverein ist, der glaube ich so eine relativ grosse Juniorabteilung hat, wo ja zum Beispiel auch der Amdouni herkommt. Also das muss ich mal zur Verteidigung von Lausanne Uschi sagen und noch rasch zu GC.
Jetzt hast du doch noch so eine kleine Ode geschafft.
Ja, jetzt habe ich es gleich noch geschafft.
Ja, und sie können ja auch so nicht dafür, wenn das niemand will.
Genau,
schauen,
genau.
Irgendwie, oder?
Das, also ist halt, das ist halt das Pech und es ist auch gut, sie sollen nie mehr in die Super League aufsteigen, aber wir an den Kopf könnten sie jetzt schon noch gewinnen. Noch etwas rasch zu GC, oder ich selber, also ich habe das immer auch wieder gesagt, im Winter, das ist so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast gesehen, weil sie halt dort in diesen Matchen drin waren, weil sie unbequeme Gegner waren. Wir haben sie eigentlich auch so ein bisschen gelobt für ihr Vorgehen auf dem Transfermarkt. Das Lob hat sich daraus herausgezogen, weil sie etwas überhaupt hat gemacht im Vergleich zu anderen Clubs. Aber da muss man auch sagen, das war natürlich eine Bankrotterklärung, der Cup-Halbfinal, gerade die zweite Halbzeit. Oder, der Michi Frey, eigentlich der Hoffnungsträger im Sturm. Und nach einem guten Start bei GC muss man sagen, eigentlich auch eine sehr enttäuschende Rückrunde spielt, die eigentlich so die einzige gute Chance hat in der zweiten Halbzeit und die kläglich vergibt. Ich meine, der Jom, der im Winter ist gekommen, ist eigentlich das absolut grösste Ärgernis auf dem Platz, wo da ist, der Sommer spaziert ist, wie der die Corner hat ausgeführt. Ein guter Corner, der auf Michi Frey bei seiner Chance, schon so viel schlechte Corner auf den ersten Pfosten, wo er den Kapital-Feldpass spielt vor der roten Karte gegen Köhler, der ja so der Abwehrchef sein, der Hoffnungsträger in der Abwehr, der die rote Karte führt. Also auch insofern ist es natürlich ein rabenschwarzer Tag gewesen.
Und eben, wie du sagst, er spaziert noch bei 0-1 Rückstand, spaziert er irgendwie, es müsste die 60., 65. Minute gewesen sein, zu dem Eckball und wird von den eigenen Fans dann auspfiffen, weil er einfach zum Eckball spaziert, anstatt. Das ist auch eine Körpersprache, die ich unfassbar finde. Nicht nachvollziehbar, wie der vor den eigenen Fans durchspaziert, zum Eck, zum Corner. Und einfach so, als hätten sie irgendwie 3-0 Vorsprung und den Cup-Halbfinal irgendwie würde es locker heimbringen. Das ist unverständlich.
Komm, wir gehen noch ein Spiel weiter, denn es gab ja noch einen Super League-Club, der die Aufgabe deutlich besser gelöst hat.
Was ganz Besonderes. Ich glaube, die ganzen Emotionen, die über den Tag über sich aufbauen und jetzt ja, dann freien Lauf bekommen vor Anpfiff und dann, glaube ich, gibt es nichts Geileres, wie jetzt mit den Fans den Sieg zu feiern.
Das war St. Gallens Torhüter Lukas Watkowiak nach dem 2-0 in Yverdon. Und Loris, den hast du dann auch noch direkt mitgenommen. Erst fliegende Fackeln, dann ab ins Hotel und dann noch nach Yverdon. Da hat man dann gesehen, St. Gallen, zumindest der Auftakt, das ist irgendwie das, was man erwartet von einem Super League-Club, der natürlich auch eine gute Saison spielt. Man ist irgendwie bereit, man geht früh in Führung. Und ja, die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so überzeugend, aber es war eigentlich dann ab dem Moment klar, okay, die wissen, worum es geht.
Ja, das ist halt von Anfang an klar gewesen, wer der Superligist ist und wer nicht. In der zweiten Halbzeit nicht mehr so klar, das ist sehr ausgeglichen gewesen, St. Gallen schon ein bisschen im Wanken. Aber ja, die haben es gegen Yverdon genau wieder angefangen, wie eigentlich jedes Superligaspiel, wie es jedes Superligaspiel wenn anfangen. Auch voll nach vorne, extrem hohe Intensität. Und dann wenig überraschend, wenn du mit so einer höheren Intensität gegen Yverdon antrittst, triffst du auch. Weil Yverdon hat extrem viele Schwachstellen. Meine, sie sind zwar Dritte in der Challenge League, aber haben für mich immer, wie der Dominik vorhin angesprochen hat, für mich auch weniger, also viel die weniger spannende Mannschaft als Lausanne Uschi gewirkt, auch viel weniger irgendwie von der Spielidee kongruenter. Es war so nicht so ganz einfach nachzuvollziehen gewesen, warum sie genau so jetzt auf dem dritten Platz stehen dort. Und St. Gallen hat das einfach gut abgespielt. Also vor allem mit der ersten Halbzeit. Ich meine, sie könnten auch sie müssten 3-0 führen nach der ersten Halbzeit. Und dann wäre die Sache gegessen. Hat der Lukas Görtler nach dem Spiel gesagt, ja, also du fängst nicht an zu zittern, aber du fängst halt eher an wanken bei einem 1-0, weil es halt Cup-Halbfinale ist. Du hast halt als Superligist etwas zu verlieren in dem Yverdon. Und du weißt, dort ist in der Saison letztes Jahr in der Super League schon Menge einfach mal ein bisschen gestolpert gegen das Team. Und es sind ja noch immer noch recht viele Spieler, die auch letztes Jahr in der Super League noch dabei sind, immer noch dabei.
Und besonders St. Gallen ist da gerne gestolpert.
St. Gallen ist eigentlich immer gestolpert gefühlt. Und dann haben sie das ist in den Köpfen. Und dann haben sie es aber doch irgendwie, ja, das muss man ihnen zugestehen, das ist jetzt in dem Jahr schaffen sie so ein Spiel halt über die Zeit zu bringen, indem sie halt noch einen Alessandro Vogt haben, der irgendwie nicht so richtig im Spiel ist, aber nachher doch noch ein Goal macht. Und schlussendlich dann auch klar verdient das Spiel gewonnen haben.
Ja, Sie haben, glaube ich, das abgerufen, was sie in dieser Saison auf den Platz bringen, plus minus, dass sie eine Phase haben in der zweiten Halbzeit, wo sie auch mal einen könnten fangen. Ja, so wie sie natürlich müssten höher als 1-0 führen zur Pause. Aber das ist der Unterschied, oder? Ich meine, die sind Zweite in der Super League. Das sind irgendwie, ich weiss nicht, 35 bis 40 Punkte Differenz zu GC. Also GC ist viel näher bei diesen zwei Mannschaften aus der Challenge League, die jetzt Göpp gespielt haben, als das an St. Gallen ist. Und wenn St. Gallen einigermaßen sein Ding abruft, dann kommt es raus. Ich will GC nicht mal vorwerfen, dass sie nicht ungefähr das abgerufen haben, was sie können in der Pontes. Aber die können halt nicht mehr.
Dominik, dass Lukas Görtler das 1-0 schießt, Alessandro Vogt das 2-0, ist in dem Moment vielleicht Zufall, aber auch bezeichnend. Oder ich meine, vor allem Lukas Görtler, der hat im Spiel davor gegen Luzern gesperrt gefehlt, da ist es nicht so gelaufen und dann ist er wieder da in dem Moment. Also zeigt irgendwie, wie wichtig er ist und wie man da vielleicht im Gegensatz zur GC die Spieler hat, die verstehen, okay, hey, das ist jetzt eine Riesenchance für den Club.
Ja, und sein Goal ist ja sinnbildlich, oder? Nach in der Anfangsphase. Oder er antizipiert und will den Ball unbedingt. Sein Gegenspieler, die Cani, der war irgendwie noch am Klassenstand vor dem Match oder keine Ahnung, wo er war. Einfach nicht dort, wo er hätte sein sollen. Und ja, er lebt halt wirklich das vor, der Görtler. Er ist die Figur. Und mit dem Vogt hast du einen überdurchschnittlichen Stürmer, der natürlich eigentlich schon in der ersten Halbzeit 2-0 so schiessen sollte. Und dann wäre die zweite Halbzeit viel angenehmer gewesen.
Los, man hat jetzt wirklich die große Chance gehabt, das Cup-Final vor Augen. Und dann ist schon auch beachtlich, finde ich, Lukas Watkowiak, klar, der ist irgendwie der Cup-Goalie von denen, aber dass man selbst in so einem Moment sagt, wir bleiben jetzt dabei. Und dann hat man Joel Ruiz und Nino Weibel, zwei 19-Jährige, die ihr Debüt geben. Also Enrico Maaßen bleibt sich auch da treu. Also er sagt, okay, die Chance ist zwar riesig, aber ich vertraue trotzdem drauf. Ich setze halt weiter dann auch auf die Jungen. Ich bleibe bei meinem Cup-Goalie, ich verändere da nicht groß was, sondern man bleibt wirklich bei der Strategie, bei der Philosophie.
Ja, das finde ich super. Das fand ich wirklich auch, als ich das gesehen habe, denke, das finde ich einfach genau, das sind die Zeichen, wo so Spieler braucht, wo auch die Mannschaft braucht, einen Trainer, der seine Entscheidungen trifft, einfach wo er für richtig empfindet, er bleibt sich treu beim Valkovic. Und der Valkovic hat ein super Spiel gemacht, hat eine unglaubliche Ruhe. Der ist irgendwie auch schon so gefühlt 27 Jahre der zweite Goalie.
Wow, super Interview. Also ich glaube, du hast das Statement verwünscht, was sein ausführlichstes Statement, oder? Sonst ja. Hat er etwa in einem Satz aufs Gantor.
Ja, und das ist eben ein guter Typ, der gibt sich mit seiner Rolle. Der ist mit seiner Rolle okay, das ist der zweite Goalie. Wenn er aber zum Spiel kommt, und eben, er ist bei den Fans unfassbar beliebt auch.
Er steht also jetzt im Moment bei 27 Spielen und 22 Siegen, hat einen Punkteschnitt von 2,48. Ja, also,
das ist meisterlich.
Da ist man dann schnell Publikumsliebling.
Den würde ich auch spielen lassen im Cup-Final. Also, meine, du musst ja fast. Und der Matthias Hüppi hat dann nach dem Spiel auch noch Auskunft gegeben und hat dann auch gesagt, eben, so, er ist auch extrem, natürlich extrem erfreut, extrem gelöst gewesen in diesem Moment. Er hat dann aber auch gesagt, wie wichtig er das findet, eben, dass der Trainer die Sachen macht und wie schön er es auch empfindet, dass das Team auch mit diesen Veränderungen, mit diesen jungen Spielern eben in dieser Dreierkette hinten dann auch einfach funktioniert. Dass es auch einfach, dass die Mannschaft so funktioniert, dass du einfach Veränderungen kannst machen, auch in so einem Spiel und das nicht auseinandergeht.
Ja, und sie hat es ja jetzt wirklich verdient. Ich möchte wirklich den Triumph im Club möchte ihn auch wirklich gönnen, weil sie es insofern verdient, einerseits mit dieser jahrelangen Aufbauarbeit unter dem Präsidenten Matthias Hüppi, wo ja wirklich eine grün-weisse Bewegung daraus entstanden ist. Das hat man auch gestern wieder in Iverdon gesehen. Sehr viele Fans aus der Ostschweiz angereist sind. Und mittlerweile halt auch, eben, ist ein kerngesunder Club. Ich meine, letzte Woche sind die Finanzzahlen mal wieder von Super League veröffentlicht worden. Ist ja oft das Bild vom Grauen, aber nicht in St. Gallen. Ist ein gesunder Club. Und jetzt mittlerweile halt auch wirklich mit einer sehr, sehr guten Nachwuchsförderung. Und die haben es einfach jetzt verdient, wird das alles endlich mit dem Titel gekrönt. Ich meine, sie haben gegen Luzern im Cup-Final verloren und gegen Lugano 21 und 22. Und jetzt sind sie einfach fällig. Und das habe ich gemeint, oder? Wenn sie es nicht würden schaffen, ich meine, die Ausgangslage ist ähnlich wie vor einem Jahr. Mit Basel gegen Biel. Klar, es war dann Super League, der Meister gegen das Team aus der Promotion League, das schlussendlich nicht ist aufgestiegen ist. Aber für mich ist es eine ähnliche Ausgangslage, was für St. Gallen auf dem Spiel steht. Ich meine, wenn Basel den Match verliert, das wäre so eine Niederlage gewesen, wo der Club wirklich in seinen absoluten Grundfest hat erschüttert. Und das würde ich eben jetzt so behaupten, wenn du gegen den Unterklassiker Lausanne-Uschi verlierst, das hat einfach enorme Folgen. Das Stadion wird noch Biel hat dann irgendwie 10'000 Fans können mobilisieren. Es wird Lausanne Uschi sehr wahrscheinlich nicht schaffen.
Ich sehe das Bild vor mir, es sind irgendwie 25'000 in grün-weiß und auf der anderen Seite stehen Dominik und Thomas allein in ihren Lausanne Uschi-Trikots und halten irgendwie dagegen.
Ja, aber also in einem Punkt muss ich schon widersprechen. Der FC Basel von der letzten Saison wäre durch die klar blamable Niederlage in einem Göpfinal gegen einen Promotion League-Vertreter nicht in den Grundfesten erschüttert worden. Nicht gegen einen Promotion League-Vertreter, der vorher Ribe und Lugano eliminiert hat. Und nicht in Angesicht des Meistertitels.
Du hättest ja, dann halt das Double verpasst.
Aber
alles,
wie du zu dieser Aussage kommst, zeugt das also sehr, das also, ist in Fernsicht, die ist ganz weit weg.
Sorry, aber es hat alles überschattet.
Und nein, es hat nicht die Saison überschattet. Man hat sich zwei, drei Tage lustig gemacht über das und das wär's dann.
Nee, du willst mir erzählen, dass Reoli, das ist so naiv.
Nein, das hat doch der Club nicht in den Grundkosten erschüttert.
Also du willst
was
sagen,
denn IB? Also haben sie IB dicht gemacht nach dem Halbfinale?
Jedes Mal, wenn jetzt irgendwie die grössten Göpp-Blamagen aufkommen, wird die Niederlage von IB im Göpp-Halbfinale gegen Biel aufkommen. Und das ist doch etwas, was du als Club nicht willst.
Nein, das willst du nicht.
Die Niederlage wäre nach 2-3 Tagen vergessen gewesen. Das wäre eine Niederlage, die man noch in 100 Jahren davon
hat
geredet.
Wo man immer wieder gebracht hat, wenn es um Göpp gegangen wäre. Ja, selbstverständlich. Aber es hat der Club nicht in den Grundfesten erschüttert. Ganz gewiss nicht.
Also erstens, Olli will uns erzählen, nach so einer Niederlage geht es am Montag und am Dienstag in der BATZ Artikel gegeben, danach nicht mehr. Lassen wir so stehen. Und das Zweite ist, du hast es tatsächlich schon wieder geschafft. Wir waren beim FC St. Gallen, wir waren bei Stadler.
Er hat angefangen mit dem FC. Nee, hallo,
oder jetzt reden wir mit FC. Okay. Nein, aber was ich eben damit noch sagen wollte, oder? Und man hat ja gemeint, die Ausgangslage letztes Jahr auch im Cupfinale, die ist ja so deutlich, es gibt vielleicht 5-6-0. Und es war ja nach einer langen Zeit sehr ausgeglichener Match gewesen. Klar, Basel dominant, aber Biel hat die Chance gehabt, hat mitgespielt und das hat es ja gezeigt. Das meine ich jetzt im Hinblick auf den Match von St. Gallen, wie schwierig die Aufgabe trotzdem wird. Du kannst ja eigentlich nur verlieren. Klar, du hast den grossen Titel vor Augen, du kannst ja eigentlich nur verlieren. Und das wird natürlich schwierig für eine junge Mannschaft. Und das wollte ich eigentlich noch sagen. Oder?
Der Lukas Görl hat nach dem Spiel genau eben alles gesagt. Du kannst auch antreten, als hättest du extrem viel zu verlieren, oder du kannst antreten, als hättest du extrem viel zu gewinnen. Oder?
Ja.
Und ich traue ihnen, ich traue dem Verein, dem Team zu, dass sie so antreten, dass sie so eine Grundpositivität in das Spiel nehmen, in den Cup-Final, dass sie einfach sagen, wir können heute einfach Geschichte schreiben. Man kann sich ja kaum vorstellen, was in dieser Stadt oder in dem ganzen Kanton los wird sein. Wenn St. Gallen den Göps eingeholt, die sind gefühlt mit 30'000 Leuten in Bern, machen das einfach, das der Wankdorf zum Kibum Park 2.0. Und man kann sich ja kaum vorstellen, was dann nachher passiert. Und darum kann ich mir schon noch vorstellen, dass sie wirklich mit dieser Grundpositivität in das Spiel gehen. Auch weil es von oben runterkommt. Meine, Matthias Hüppe hat allen verboten, dass sie Göppli drücken vom Göppfinal vor dem Yverdon-Spiel, dass es ein Jahr nicht passiert. Und ich glaube, sie also in dieser Mentalität gehen die auch in das Finale rein.
Es wäre zu hoffen. Ich meine, in den letzten zwei Cup-Finals ist es nicht so gewesen.
Also, ich kann gerade sagen.
Da hat sie gerade gelernt. Gerade der Auftritt gegen Lugano.
Aber das ist schon nochmal, ich glaube, der St. Gallen von jetzt ist von den ganzen Grundfesten nochmal weiterentwickelt als der St. Gallen vor ein paar Jahren.
Alle schüttelt den Kopf.
Also ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das möglich ist, dass wenn die ersten 15 Minuten irgendwie so laufen, dass es für St. Gallen geht, dass die Sicherheit bekommen in dem Match, was dann auch in eine 3-0 oder so münden. Ja, das glaube ich schon. Aber dass der eine oder andere Dünnpfiff hat vor dem Abpfiff, da bin ich also auch ziemlich
sicher. Das natürlich, aber also, Dünnpfiff, kannst du ja positiv mit Dünnpfiff
sein. Ja, aber sicher, die werden nervöser sein, als wenn es gegen Lugano oder so geht, weil sie auch wissen, du kannst nicht wegdiskutieren, dass du jetzt in einer Situation bist, wo nicht einfach nur etwas kannst gewinnen, sondern wenn du es nicht gewinnst, dann wird dir das, dann nimmst du das mit, anders als wenn du Lugano oder so verlierst.
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn du in so einem Cup-Final spielst, ist der Gegner sekundär. Ich glaube, der Gegner ist sekundär, weil du kannst auch gegen Lugano extrem viel verlieren. Du bist halt einfach im Finale und du sagst nicht, jetzt haben wir halt das Finale gegen Lugano verloren. Gleiche super Cup-Saison gewesen. Von der Grundmentalität her macht es einen grossen
Unterschied. Es wird nach einer Woche lang, wenn es um Fußballberichterstattung in der Schweiz geht, um den Cup-Final geht und überall wirst du natürlich lesen, St. Gallen muss das jetzt schaffen. Und sich das vom Leib zu halten, ich glaube, das wird schwierig. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es eine Überraschung
gäbe. Also ich würde jetzt behaupten, dass ausser dem St. Gallen Tagblatt nicht eine Woche lang über den Match wird.
Ja, aber das ist ja das, was ich dort lese, nicht wahr?
Wir werden sehen, das liegt ja alles in der Zukunft. Aber es gab tatsächlich noch ein drittes Spiel an diesem Wochenende, wo wir jetzt hingehen.
Ich glaube, wir freuen uns einfach auf nächste Woche, um den letzten Schritt noch zu machen. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist heiß auf den Match. Wir geniessen den Sieg heute und dann ab nächste Woche Fokus auf Lugano.
Das war Thuns Michael Heule nach dem 3:1 des neuen Schweizer Meisters gegen den alten Schweizer Meister. Es ist zwar noch nicht ganz klar, Thun braucht noch ein Wochenende. Und Olli, du hast zum 3:1 von Thun gegen Basel geschrieben, ein ziemlich gewöhnliches Fußballspiel. Und im Thuner Tagblatt habe ich gelesen, Team Spirit schlägt Dienst nach Vorschrift Attitüde. Ist das Spiel damit gut zusammengefasst?
Das, mit diesen zwei Sätzen ist es eigentlich gesagt, ja, das kann man so sehen. Also, es ist ein diskussionsloser Sieg vom FC Thun über die gesamten 90 Minuten. War, dass der FCB zu Beginn von der zweiten Halbzeit seine beste Phase hat und dann gerade das 0-2 bekommt, hilft ihm natürlich nicht. Aber wenn man sieht, was Thun nach, so nach 10 Minuten gespielt hat und der FCB auch nicht gespielt hat bis zur Pause, wie sie natürlich wieder effizient sind, aber das ist ja auch nichts Neues bei dem FC Thun. Sie spielen ihr Spiel, sie spielen es so, dass sie in dieser Kadenz zum, ich sage jetzt mal, gefährlich werden, wie sie das mühen, zum so Spiel irgendwie mit 3 Goal gewinnen, oder? Und der FCB spielt sein Spiel, wo halt irgendwie oft davon prägt ist, dass nicht ganz das funktioniert, was sollte funktionieren und dann irgendwie ein oder zwei gute Phasen nicht längen, oder? Also, zum die Goal schiessen, die braucht.
Das ist ja die Frage, was ist das Spiel vom FC Basel? Wenn man ihn würde fragen, mir würde jetzt nicht gerade ein Wort in
Sinn kommen. Das ist ein Ballbesitz beispielsweise. Ja. Oder? Ja. Da haben sie auch, gut, das ist auch keine Überraschung getan, dass sie mehr, ich glaube, fast doppelt so viel Ballbesitz gehabt wie Thun.
Na gut, aber Thun wird ja nervös, wenn die zu viel den Ball haben. Also ja, sie legen den ja freiwillig dann in den gegnerischen Strafraum.
Das ist richtig.
Der Ballbesitz,
ist auch,
ja.
Auch klar, dass irgendwie die Idee vom Shaqiri auf die wartest und brauchst. Und da kommt halt mal mehr, mal weniger.
Aber wenn du irgendwie über einen Club sagst, ihre Charakteristik ist Ballbesitzfußball, wie wenn über einen Menschen sagt, seine Charakteristik ist, dass er ist auch ein bisschen nett. kannst du auch über alle sagen, aber es sagt ja nichts aus. Oder es ist ja so ein bisschen, ja, die haben halt mehr den Ballbesitz. Und dann,
aber dann bräuchte man schon noch eine zweite Idee, wenn man den Ball hat.
Bisschen, ja, klar, du musst natürlich dann auch mit dem Ballbesitz etwas anfangen, das in einer Dichte gefährlich wird, dass du genug Goal schiessest. Ja.
Das finde ich noch spannend, das ist ja nach dem Match passiert. Ich nehme an, du wirst schon an Medienkonferenz gewesen sein, wie du wirst das erlebt haben. In Berner Zeitung ist geschildert worden. Und zwar hat man ja, bist du eigentlich der Journalist gewesen, der die Frage...
Hat der Mauro Lustrinelli hässig gemacht? Ja, du meinst, das bin nicht ich gewesen.
Wo die Frage gestellt, aber...
mit dem hohen Ball.
Genau,
langen Ball.
Thun operiere ja mit langen und hohen Ball und so, oder? Und die Frage ist eigentlich gar nicht an Mauro Lustrinelli gegangen.
Sondern an Stefan Lichtsteiner, ja.
Genau, und er ist aber... ist recht hässig geworden, oder eigentlich der Lustrinelli, der sonst glaub's vorher noch völlig euphorisiert oder eben zumindest euphorisiert war, weil eigentlich die ganze Saison sehr souverän oder offenbar hat er ja das wirklich getroffen oder das Vorurteil, das man gegenüber dem FC Thun teilweise so hat. Und ja, sie haben auch lange Ball drin und ja, sie haben relativ wenig Ballbesitz, aber sie haben eben Spielkultur und sie haben viel mehr Spielkultur als zum Beispiel der FC Basel, aber selbst als IB, oder? Und auch wenn man die Goal anschaut, klar, momentan am Rast, oder ist jetzt auch wieder alles gelungen oder so, aber das sind schön rausgespielte Goal.
Vor allem das erste Tor, oder? Ich meine, da ist auch ein, in Anführungszeichen, langer Ball dabei, kastriert Imeri flach hinter die Kette.
Eben eine Flache.
Oder, genau. Aber eben, es ist dann schon, es klingt dann so abschätzig, der lange Ball, aber wie Thun es dann umsetzt jetzt, vor allem bei dem ersten Tor, ist schon sehr beeindruckend.
Ja, es ist natürlich ein geiler Ball vom Imeri mit dem Ausserist, genau dort angespielt, wo er muss ankommen. Wegen dem muss das Goal noch nicht geben, aber dann ist klar, es wird irgendwie gefährlich vor dem FCB-Goal. Und dann macht es der Rasto der gut gegen den Omeragic, wenn es mir recht ist, dass er dort dazukommt, überhaupt den Ball einzuspielen vor das Goal. Und macht es halt auch den Ibai dann gut, weil ich glaube, wir haben noch lange diskutiert, ob der Marvin Hitz da einfach müsste aufrecht stehen bleiben. Wenn er das würde er wahrscheinlich am Oberkörper angeschossen von dem Ball, wenn denn der immer noch so käme. Aber wir haben ja zum Glück einen Goal in der Runde. Ich glaube, von der Wahrscheinlichkeit her, was in dieser Situation sinnvollst ist, zum Abdecken, bist du schon irgendwo in den Knien unten und auf links, rechts.
Ja, ja,
und erwartest nicht, dass er dann den Ball neben dem Ohr vorbeipfifft.
Ich glaube, so vom Positionsspiel kann man ihm jetzt nicht extrem viel vorwerfen. Wenn er aufrecht steht, dann rollt der Ball auch zwischen den Füßen durch. Und gewisse,
also dann würde er so lösen, meinst du,
Ibai? Ja, also, wenn er löst, man kann ja auch immer sagen, die Bälle haben immer auch
so eine gewisse Zufälligkeit, also die Komponente Zufälligkeit, über das funktionieren auch die schnellen Spiele ins Zentrum. Für den Goal ist es unfassbar schwierig, um da irgendwie abschätzen, kommt er hoch, tief, also du weißt, er kommt wahrscheinlich auf der kurzen Pfosten, aber mehr kannst du nicht ausmalen. Du machst ihn halt einfach den kurzen Pfosten irgendwie, machst ihn mehr breit als hoch, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nicht irgendwie dieser Geschwindigkeit nach oben geht. Da muss man auch einfach sagen, ist halt einfach gut gelöst.
Dominik, wir haben Michael Heule schon genug abgefeiert hier, aber nach dem Spiel ein Tor, ein Assist, sehr, sehr starke Leistung gesehen. Er hat extrem viel Geschwindigkeit, gute Übersicht. Nochmal Marktwert, nochmal ein paar Hunderttausend nach oben, oder?
Ja, also ich meine, er ist etwa doppelt so schnell wie der Roman Ragic. Also es war eigentlich beeindruckend gewesen oder erschreckend, aus welcher Sicht dass man es anschaut, das Laufduell. Und ich bin 2-0, ich war eigentlich nur eine Stunde gewesen, dass sein erstes Goal war, Super League. Das sagt eigentlich schon alles, wie gut die Saison ist von Michael Heuer. Ich meine, wie nicht ein langer Ball wieder, aber ein langer Ball, der genau dorthin soll von Imeri, wie er den mitnimmt. Klar, hat er vielleicht auch ein bisschen Glück, aber schlussendlich ist das auch einfach eine sehr gute Grundtechnik, wie er den abschließt. Ist ein sehr guter Spieler. Übrigens die Chance nicht in St. Gallen bekommen, sondern eben bei Lausanne Uschi war noch letzte Saison gewesen. Und ja, also das ist jetzt überhaupt keine mutige Prognose. Der ist eigentlich zu gut für die Mannschaft und der wird sicher im Sommer wechseln.
Und Olli, du hast geschrieben beim FCB, man vermisst die Mannschaft und man wird die Mannschaft auch in der Saison nicht mehr finden. Julian Duronville in der Situation, er schießt dann nachher noch das Tor, aber Michael Heule nimmt neben ihm im Strafraum den Ball an und man hat das Gefühl, er will noch mal kurz ansetzen und dann denkt sich dann aber, ja, nee, jetzt ist auch ein bisschen spät.
Der Weg ist zu weit, oder? 5
Meter. Und guckt dann wirklich in einem Abstand von 1,5-2 Metern schön zu, wie er das Tor schießt. Also das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich von das Team, was beim FCB ganz offensichtlich nicht da ist.
Oder wo eben über 90 Minuten sieht es häufiger so aus, wie in der Szene, die du jetzt beschrieben hast, als es nachher aussieht beim Duronville, weil das haben wir von so auch noch nie gesehen bei einen Teileinsatz, den er hatte. Ich glaube, fast alles Teileinsatz gewesen, wenn nicht alles. Dass er mal entschlossen in den gegnerischen Strafraum geht, dann hat man gesehen, was der eigentlich, eben sind wir bei dem vielbeschworenen Potenzial, was der eigentlich an Potenzial hätte, oder? Aber wenn natürlich deine Drittli in 5 Matches 4-mal nur an der Seitenlinie aussen machst, dann tropft da halt nichts raus in Form von Scorerpunkten. Jetzt war es in dem, beim 1-2 Anschlusstreffer anders gewesen. Und das macht irgendwo, dort ist der Einsatz und die Bereitschaft dann mal da gewesen, aber hinten halt nicht. Wobei der Vujo natürlich auch nicht gut aussieht bei dem Ball, wo der Heule abnimmt und dann vorbeigeht.
Wir sind schon ganz weit und ich bin euch noch in aller Kürze den Thun-Fakt schuldig, weil jetzt ist vermutlich das letzte Mal.
Wir reden noch über Marcel Koller, oder?
Ja, ja.
Gut,
ja,
du sagst ganz weit, das klingt wie wenn kurz vor Ladenschluss.
Das war jetzt gerade unser lockeres Intro, jetzt der Hauptteil des Podcasts.
Kommen noch zwei Trainer wechseln.
Ja, ja, voilà, ich habe wieder einen anderen vergessen.
Zwei Trainerwechsel haben wir noch. Auf jeden Fall, wir haben noch nicht auf unserer Suche, warum der FC Thun das größte Märchen der Fußballgeschichte ist, nach Südamerika geguckt. Südamerika gibt es natürlich auch einige Fälle, also es sind 5. Eins, das oft erwähnt worden ist, ist Rosario, die Geburtsstadt von Lionel Messi. Der Club ist 87 Meister geworden, aber die größten Sensationen, die aus Südamerika kommen, sind Union San Felipe aus Chile, 1971 Meister geworden, und Central Español aus Uruguay, die sind 1984 Meister geworden. Beide aufgestiegen, beide Meister geworden, aber es sind bei beiden die einzigen Titel der Vereinsgeschichte. Das ist was Thun natürlich auch blühen könnte, aber im Unterschied zu Thun, beide mit einem Punkt sich noch so gerade über die Ziellinie geschleppt und darum nicht mal ansatzweise vergleichbar mit der Dominanz des FC Thun.
Nein, mit der nicht, aber wenn ich mich jetzt so frage, wenn es der einzige Tattoo bleibt, dann möchtest du natürlich schon ein bisschen emotionaler haben und in Form von nur einem Punkt.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Argument. Ja, das
ich glaube, sie nehmen dann auch so.
Ich glaube auch.
Ich habe mich beim Anfahren noch bei mir Gedanken ertappt, warum das, also wenn ich jetzt Stadlos an ausschießen sollte, den Cup gewinnen. Oder es gibt ja die eine Logik, die sagt, Thun ist die beste Mannschaft von dieser Saison und bekommt den goldenen Köbel und wird Erster. Und die Zweiten sind St. Galler und die bekommen Silber. Oder? Das ist ja das eine Szenario. Das andere ist natürlich, Lausanne Uschi holt den Cup.
Und wenn das passiert,
ich meine, wenn du dann in 20 Jahren mal so in Statistiken zurückläufst und siehst, erste Meisterschaft, Thun, Cup-Sieger, Lausanne Uschi, also es würde auch nicht so schlecht
zu dieser Saison passen. Also, ich meine, gut, Lausanne Uschi hat jetzt den oder anderen Oberklassik rausschiessen müssen. Aber wenn man schon nur auf den Weg schaut vom FC St. Gallen, wo glaube ich noch gar gar mal der FC Basel und sonst eigentlich nur unterklassige. Das zeigt halt einfach, wie weniger wertvoll ein Titel ist und wie weniger grosse Sensation ist, wo im Cup halt, als der FC Thun, der über ein ganzes Jahr konstant Superliga-Grund und Boden spielt.
Aber eben, wenn in 20 Jahren mal jemand schauen und sieht, Meister Thun, Cup-Sieger Lausanne Uschi, dann wird er auch die Welt nicht mehr verstehen, wenn er sich nicht an das erinnern kann.
Wir sprechen am 7. Mai mit Mauro Lustrinelli. Ich muss mir noch irgendwo eine Notiz machen, dass ich nicht von langen Bällen rede, sondern dass ich es irgendwie anders beschreibe.
Doch, du musst einfach ein bisschen triggern.
Okay,
flache,
okay,
genaue Bälle in Spitze.
Perfekt getimte Bälle. Ja. Wir sprechen auf jeden Fall mit Mauro Lustrinelli am 7. Mai in der Stockhorn Arena. Tickets könnt ihr noch kaufen. Den Link dafür gibt es in den Shownotes. Und wir verlosen heute auch wieder 2 Tickets. Geht dafür auf unseren Instagram-Account dritte.halbzeit.podcast. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten von 2 Trainerwechseln.
Wer mich auch persönlich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ein Kämpfer bin. Und habe auch die ganze Zeit, und das habe ich am Anfang schon mal gesagt, habe die Ruhe bewahrt, weil ich weiß, wie das Geschäft ist.
Das war Marcel Koller, der FCZ-Cheftrainer in Spe. Ab nächstem Sommer wird er übernehmen. Und Loris, bevor ich zu dir komme, Olli, das war ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz im Juni 2019. Marcel Koller hatte kurz zuvor seinen Spind geräumt. Es sah aus, als würde sich der FCB von Marcel Koller trennen. Dann ist es dazu gekommen, dass Marco Streller gehen musste. Und bevor du jetzt vom FCB anfängst, da wollen wir gar nicht hin.
Du fährst ja schon an.
Nein, deswegen sage ich es jetzt. Es ist aber das Zeichen, Marcel Koller wird im Sommer in einen sehr, sehr unruhigen Club kommen. In einen Club, wo sich viel verändert, wo viel geredet wird, wo es viele Gerüchte gibt, viele Unruhen. Und Marcel Koller hat beim FC Basel bewiesen, dass er sehr gut damit umgehen kann. Er hat es in Köln bewiesen, er hat auch bei Al-Ahli bewiesen. Also das ist einer, wenn man guckt, von der Persönlichkeit, von der Erfahrung, von der Art und Weise, wie der mit den Dingen umgeht, das könnte gut passen zum FCZ, oder?
Also der Punkt ganz sicher, ja. Also das muss man Marcel Koller geben. Er hat das gut gemacht, wenn es um Ruhe bewahren, um irgendwie, also fast schon Teflonartig unbeeindruckt. Er hat dann ganz am Schluss, hat er glaube ich schon mal noch geschwind so für seine Verhältnisse auf den Tisch gehauen.
Aber er hat gesagt, man hätte uns einen Orden verleihen müssen für alles,
für das,
was wir abgekriegt haben.
Genau, abgekriegt haben. Und die Ruhe wird er haben. Ja, er ist ja vom ganzen Naturell her eher ein ruhiger Trainer. Also er ist kein Manja und kein Lichtsteiner an der Seitenlinie. Den Pluspunkt wird er bringen. Die Frage ist halt, auch er hat wie jeder Mensch und jeder Trainer seine Defizite. Entwicklung und Einbau, junge Spieler beispielsweise, dort würde ich dann eher ein Fragezeichen hinter die Trainerwahl machen, wo letztlich inzwischen 65-Jährige, also er hat das Pensionsalter erreicht, zum FCZ kommt, weit weg altersmässig von der vom Durchschnittsalter von seiner Mannschaft, egal wie hoch oder tief das wird sein. Man sagt ja, es gibt nicht junge oder alte, sondern nur gute Fußballer. Im Prinzip gilt das sicher auch für Trainer. Aber es wird sicher spannend zu beobachten sein.
Loris, am Dienstag hat sich der FCZ von Dennis Hediger getrennt. Etwas überraschend zu dem Zeitpunkt. Man hat eigentlich nicht mehr unbedingt damit gerechnet, weil man ja nicht mehr in unmittelbarer Gefahr ist. Logisch kann man noch auf den vorletzten Platz fallen. Aber schon überraschend einerseits, aber irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man allein die Entwicklung, die nicht stattfindende Entwicklung und die Ergebnisse anguckt.
Auch nicht so überraschend, wenn man anschaut, wenn der Trainer ist ja auch in der Transferkommission beim FCZ. Und Dennis Hediger hat selber ja in den Wochen zuvor immer angesprochen, wie wichtig der April ist für die Kaderplanung in der nächsten Saison. Und da ist halt der Trainer extrem stark auch eingebunden beim FCZ. Du schaust an, welche Verträge wollen wir verlängern, welche Verträge wollen wir auslaufen, welche Spieler holen wir neu dazu. Das wird auch angeschaut mit dem technischen Direktor, mit dem Alessandro Mancherati und dann auch noch mit Canepas. Und dann musst halt auch du als Trainer, wenn du dort einfach integriert bist, muss es ja klar sein für die FCZ, dass du nächstes Jahr an der Seitenlinie stehst. Das ist halt jetzt offensichtlich nicht mehr gewesen, eben der Punkteschnitt 0,88. Ich meine, Hediger halt einfach, hat jetzt halt wirklich, ich glaube 24 Spiele hat er gehabt für die FCZ. Ja, er hat auch seine klaren Strukturen, die er immer wieder hat können uns erzählen, wie jeder Medienkonferenz, wo ich gewesen bin, wo er erzählt hat, wie er das Team will umbauen, wie er will Fußball spielen lassen, was seine Ideen sind, hat er extrem. Wenn du ihn hörst, dann ist er ein unfassbar guter Analytiker, Taktiker und Fußballkenner. Aber auf dem Feld ist dann halt das Gegenbeispiel passiert. Der FCZ hat halt nie so gespielt, wie er geredet hat. Und nach dem Spiel hat es halt die Unruhe gegeben, auch seit den Spielern, wo den Spieler auch nicht mehr ganz unterstützt, also der Trainer nicht mehr unterstützt, dann weil er halt immer nach dem Spiel alles ein bisschen schön geredet hat und die Spieler haben es dann, man hat dann gehört, dass auch die Spieler in der Kabine oder auch einfach nebendran gesagt haben, hey, wir verstehen das nicht, dass der Trainer das alles so gut spricht, oder?
Ich finde das noch ein spannender Punkt. Ich weiss noch, wer dann antreten wurde, ist, haben wir ja Text antreten ist. dann noch interimistisch, letzten Herbst haben wir einen Text gemacht, du und ich, Loris, und eigentlich so der letzte Satz war, ob der Dennis Hediger darüber wird entscheiden, ob er, weil er ist ja wirklich ein Selbstoptimierer, er ist eigentlich schon das Leben lang ein Selbstoptimierer gewesen. Nicht nur, was den Körper anbelangt.
8% Körperfett,
oder genau, wie man das sieht, sondern ja auch schon als Fußballer. Also er hat ja viel mehr aus seiner Karriere rausgeholt, als sein Talent als Fußball hat eigentlich hergegeben. Und das haben mir auch immer wieder die Leute auch gesagt, die es sehr gut können. Er bringt eigentlich auch alles mit für einen sehr guten Trainer sein. Das wissen wir eben, du hast es gesagt, kommunikativ, taktisch und so weiter. Er kann das überbringen, aber die Frage war eben immer, ob er, der eigentlich das Leben lang so ein bisschen Selbstoptimierer ist, auch andere fremd kann optimieren, eine Mannschaft kann mitnehmen, eine Mannschaft kann begeistern, eine Mannschaft für seine Ideen zu gewinnen. Und das ist ihm jetzt offensichtlich in einem schwierigen Umfeld nicht gelungen.
Aber kann er wirklich gut kommunizieren, wenn die Kommunikation oder das, was er sagt, wirklich so weit an dem vorbeigeht, was man auf dem Platz sieht, dass sogar die eigene Mannschaft sagt, hey, wo ist der Schritt nach vorne, wo ist die Entwicklung? Ist es einfach reden, also das ist ja...
Das, was er gegen außen sagt, in die Kamera und ins Mikrofon, das ist ja noch eins, wenn es gegen innen funktioniert. Oder? Offensichtlich hat es aber jetzt in dem Fall nicht, wenn so Stimmen laut werden.
Ja, das ist ja dann schon die Frage. Oder? Wie hat er das Gleiche gegen innen gesagt? Dann hat er vielleicht irgendwann auch Glaubwürdigkeit verloren. Das ist ja auch ein bisschen zu hören gewesen zuletzt, oder? Dass er die Mannschaft in dem Sinn nicht mehr hat und dann bist du ja eigentlich erledigt.
Ja, wir sind ja aus ihm, weil ein Trainer, einer, der das Kader umbaut, einer, der noch Spieler optimiert, einer, der noch eben in dem ganzen Umbruch das Team irgendwie neu entwickelt, einer so und
Pressearbeit macht.
Pressearbeit auch noch macht. Er von ihm als Trainer-Neuling ist extrem viel verlangt worden in diesem Moment. Der Sportchef ist noch entlassen worden, du hast ihnen noch den ganzen neuen Umbau gemacht, dass wir jetzt keinen Sportchef mehr haben, sondern einen technischen Direktor. Und vorne dran, und der technische Direktor, der kommuniziert nicht, der ist eigentlich nur wirklich angestellt, aber Mancherati als technischer Direktor, nicht eigentlich als Kommunikator nach außen. Also liegt alles an dem Trainer-Neuling Dennis Hediger. Und so muss er eigentlich, in seiner ersten Trainerstelle ist er ein bisschen alles. Und dann war noch ein bisschen das Bindeglied zu Marinovic, der ist dann gegangen und dann ist er selber da. Und gleichzeitig hat er mit einer Mannschaft agiert, wo vieles ist, nur keine hohe Qualität hat. Also meine, da ist wirklich ein Flickenteppich an Spielern von Jungen, die willst du einbauen, irgendwelche kurzfristige Transfers, die du noch im Winter dazugeholt hast. Und irgendwie wirkt es dann auch so, jeder Spieler, der jetzt in dem Sommer kann gehen kann, der geht. Es sind rund... Ich rechne mit rund 10 weiteren Wechseln, die der FCZ mindestens in diesem Sommer wird.
Also vorsichtig geschätzt.
Sehr
also
vorsichtig geschätzt.
Kannst auch doppeln.
Und das zeigt ja auch die Struktur, in dem, wo du dich bewegst, in dem Umfeld, wo du dich als junger Trainer bewegst. Natürlich, die Zahlen sind, man hat der zweitschlechteste, der schlechteste der Punkteschnitt seit dem Timo Konietzka 1988, den Dennis Hediger hatte. Natürlich, das ist fatal und bei so einem Punktschnitt natürlich musst du dann den Trainer, bist du da schon zu den Debatten, aber dass der zweite Trainerwechsel beim FCZ in dieser Saison ist, das liegt nicht nur am Hediger, das liegt an der ganzen Struktur FCZ, die einfach nicht funktioniert. Der Marcel Kohler wird der fünfte Trainer sein in 2,5 Jahren. Das ist ein klares Zeichen, dass der Club als Ganzes nicht funktioniert. Und dann muss einfach wieder ein kompletter nächster Umbruch kommen im Sommer.
Ja, also ich meine, es wird ja nur ein temporärer Umbruch wieder sein, weil ich meine, solange das die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, solange die Familie Canepa, der Angelo Italiana nicht für Klarheit sorgen, wird das immer der grosse Unsicherheitsfaktor sein. Und das merkt man dem Club an. Er war ja schon immer relativ vogelwild gewesen, oder? Da hat er sich einmal von dem begeistern, der Canepa, und auch wieder von jemandem ganz anderem. Dann macht er eigentlich Spielerberater, Miloš Manojlović, zum absolut mächtigen Mann im Club, oder? Tut ihn dann entlassen, um gerade den nächsten Spielerberater ins Boot zu holen, wo man eigentlich sagt, ja, im Winter wird er helfen, Wintertransferperiode, weil es ja durchaus Sinn hat gemacht, weil man der dazu mal noch gar niemand hatte nach dem Rauswurf von Malenovic. Jetzt plötzlich ist der nächste Spielerberater, Dino Lamberti, jetzt ist der immer noch da. Er scheint offenbar jetzt im sportlichen Bereich zu sagen haben, nicht der Mancherati, weil eben der Bernegger war ja schon ein Klient von ihm, wo der Assistent war von Dennis Hettiger, der jetzt interimistisch bis in Sommer noch nachrückt. Und der Marcel Koller ist natürlich auch ein langjähriger Klient von ihm. Das zeigt halt einfach der FCZ, wie er funktioniert. Immer noch so wild, immer noch mit einem Canepa, der irgendwie zu sagen hat und will haben und will ja eigentlich trotzdem den Club abgeben. Und das sagt mir zumindest für die kurzfristige Zukunft von dem FCZ nicht gut.
Aber Loris, die Rolle von Dino Lamberti ist es ja schon so, er hat in kurzer Zeit, es hieß, er ist externer Berater für die Transferphase, ist jetzt immer noch im Club, man sieht ihn häufiger, es sind jetzt Koller, Bernecker, er hat Spieler unter Vertrag, unter anderem den Captain Lindrit Kamberi. Ist es schon jetzt in kurzer Zeit sehr, sehr viel Macht bei ihm, oder?
Ja.
Oder vielleicht nicht Macht, aber zumindest Einfluss. Und jetzt auch, wenn man guckt, sitzt bei den Canepas, hat aber auch in der Mannschaft einen gewissen Einfluss.
Genau, also ich würde es als Einfluss betiteln. Weil der FCZ, der schreibt ja auch, seine Rolle ist klar abgrenzt und definiert sich auf beratende Themen. Er ist ein beratendes Gremium neben den Canepas. Er ist der Berater von Carlos Bernecker, der ist seit dieser Zeit gekommen. Der Silvio ist jetzt auch neu beim FCZ, dem sein Berater oder dem seine engste Person, also engste Beratungsperson ist auch der Dino Lamberti, der ihn dazu mal in die Schweiz geholt hat von Brasilien. Und eben, dann kommt jetzt der Marcel Koller, der auch vom Dino Lamberti beraten wird.
Und es gibt irgendwie so gewisse Gerüchte, dass er der neue Sportchef werden könnte.
Also es ist ja ein Nährboden für extrem viele Gerüchte. Wenn du wieder einen Spielerberater an der Seite hast und dann holst du vor allem eben auch im Trainerstaff extrem viel. Ich meine, drei in einer kurzen Zeit, ich glaube drei in einem Monat, wo von ihm beraten werden oder eben von ihm im Fall von Silvio in die Schweiz geholt worden sind, wo ganz klar eine enge Bezugsperson ist. Das wissen sie ja auch. Das weisst ja ganz klar an Nährboden für neue Gerüchte. Die Gerüchte gibt es jetzt. Man weiss natürlich, in welcher Position er jemals vielleicht würde beim FCZ dann wirklich stattfinden. Es ist offen. Man hat auch Spieler beim FCZ. Der Captain ist der Lindrit Kamberi, ist auch von ihm beraten. Nevio Di Giusto ist auch von ihm beraten. Und natürlich gibt es da immer die Frage von Interessenskonflikt als beratendes Gremium. Die Frage von, wie viel Einfluss hat er gehabt, dass der Marcel Koller zum FC Zürich gekommen ist. Und ja, und dann gibt es halt eben die anderen Komponenten von den FCZ-Fans, die dann halt eben sagen, ja, also das Banner aufgehängt haben auf dem Trainingsgelände, wo eben genau darum geht, dass dann mit Marcel Koller eine weitere GC-Legende zum FCZ kommt. Wo auch wieder eine gewisse Spaltung zwischen Club und Fans.
Und er ist ja nicht einfach irgendein ehemaliger GC-Spieler, ist der Rekordspieler von GC, genau. Spieler, Trainer, Meister geworden jeweils.
Ja, aber
das sage ich auch immer. Also, es hat auch der Fall Steven Zuber gezeigt übrigens. Also.
Nein, und Steven Zuber ist ja im gleichen Jahr, wo er gekommen ist, zuerst eben hoch angeprangert worden. Am Schluss ist er der FCZ-Spieler vom Jahr geworden, gewählt von den Fans.
Und es ist dort noch nicht so lange her gewesen, die GC-Vergangenheit, wie bei Marcel Koller oder so. Aber was schon noch ein Punkt ist, jetzt haben wir die Hälfte von diesen Personen gar nicht aufgezählt. Also da gibt es ja irgendwie noch den Donadoni und den Di Matteo, die irgendwie in einem Board
umschwirren. Ja,
irgendwie Einfluss
nimmt. Das ist doch ein Papiertiger, hör doch auf.
Ja, wahrscheinlich schon, natürlich, aber der Cisullo wahrscheinlich nicht, oder? Und wer nimmt Einfluss in welche Richtung? Also die Strukturen, mal all die Netzwerke und all die Verstrickungen aufzuzeichnen, wäre noch eine interessante Aufgabe.
Ja, das hat der FCZ schon mal gemacht, das ist eigentlich recht transparent. Das Organigramm gibt es eigentlich relativ gut weiter. Ich meine, sie ist und der
Cisullo. Steht auch drin, dass der Lamberti mit dem Koller und mit dem...
Nein, das haben sie jetzt weggelassen. Das ist dort, wo das Organigramm rausgekommen ist, im Winter haben sie es noch nicht gegeben. Und eben, man weiss wirklich nicht, wie geht es jetzt genau weiter nach dem Sommer und schafft es der Club nach diesen wirklich Jahren vom absoluten Wilden Westen endlich mal wieder in ein Fahrwasser reinzukommen, wo man sagen, okay, da baut sich etwas langfristig auf, weil es klappt weiterhin nicht. Wir haben jetzt probiert, mit Dennis Hediger etwas langfristig aufzubauen, mit einem jungen Trainer.
Boris, ist wieder weg. Ich hatte die Antwort gegeben.
Es klappt nicht.
Es wird nicht klappen, solange die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind. Ganz einfach.
Aber der Marcel Koller wird es anbekommen, die Mannschaft gegen den Ball so zu stabilisieren, dass sie das eine oder andere Gegengoal weniger bekommt. Mitreissenden FCZ-Fußball würde ich wegen dem noch nie erwarten.
Aber wenn man guckt,
vielleicht gibt es dann ein paar im Schnitt ein bisschen mehr Punkte.
Ich würde auch sagen, also wenn man Erfolg anguckt, Punkteschnitt, Al-Ahli, ja. FCB, eigentlich alle Stationen.
Und ein Titel 2019. Klar hat man dann noch über alles, was er mit Basel erreicht hat, hat man geschnödet, weil man ist noch verwöhnt gewesen von diesen 10 Jahren vorher. Oder? Aber wenn man es jetzt anschaut, im Vergleich zu allem, was neu ist gekommen, ist es eigentlich noch eine relativ gute Phase unter Marcel Kohler.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja gross, dass der Marcel Kohler auch gekommen ist, weil ihm der FCZ Versprechen gemacht hat, dass im Sommer relativ gut wird investiert werden. Man kann im Sommer wahrscheinlich auch gut investieren, weil ein Zauber wird weggehen und wahrscheinlich noch weitere Spielerinnen kenne ich auch.
Ja, gut, aber dann, du weißt genau, wo das Geld hingeht, nämlich in das große Loch. Und da ist noch nicht, da kommt noch kein Haufen am Ende, wo man sich dann Scheine nimmt und neue Spieler von kauft.
Nein, aber ich glaube, wir rechnen jetzt mal in dem Sommer, dass man die Transferlöse direkt wieder investieren wird, weil man muss auch, um ein Team wirklich konkurrenzfähig aufstellen.
Also, das war Trainerwechsel Nummer 1. Jetzt kommt Trainerwechsel Nummer 2.
Lucerne, par exemple, on prend 4-0, pas d'énergie. Contre Winterthur, oui, on s'en sort, mais sur des individualités. Et puis, 3 semaines plus tard, contre Sion, c'est pareil. Donc, par rapport aux performances, à l'énergie qui ressort de l'équipe, ce qui ressort du vestiaire, c'est les données, on va dire, qui ont été prises en compte pour se dire qu'on n'allait pas continuer avec Peter Seidl.
Das war Lausanne Sportchef Stefan Anschau, der in einem noch ausführlicheren Statement gesagt hat, 2 Gründe aufgezählt hat, warum der Club sich von Peter Zeidler trennt. Die Resultate, abgesehen von der Conference League, vor allem in diesem Jahr, und dann auch die Entwicklung individuell, die Spieler, kollektiv. Dominik, die Conference League hat in Lausanne und bei Peter Zeidler viel überstrahlt. In der Liga ist es nämlich wirklich nicht so gelaufen, wie man sich das wahrscheinlich erwartet hat. Und vor allem auch, wenn man guckt, was das Team eigentlich an Talent bieten könnte, da ist man dann schon deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Das ist ja irgendwie auch klar, oder? Also, sind wir ehrlich, ist der einzige Schweizer Vertreter gewesen, der sich einigermaßen vernünftig hat präsentiert, europäisch. Ich meine, schon die Qualifikation für die Conference League war eine Sensation gewesen. Wer hat man rausgeschossen?
Besiktas.
Genau, Besiktas. Schon nur da, wie man tut, es wäre wie normal, dass es mit Conference League war. Nein, das war schon mal eine absolute grosse Leistung. Und dann überwintern sie noch. Klar, seit das Jahr 2026 ist wirklich schwach und es hat sich halt dann auch europäisch abgebildet, wo sie dann gegen Olomouc, so wie jetzt einst, Peter Zeidler noch einmal kam, uns belehren.
Sigmar Olmütz.
Olmütz, wo sie halt dann ausscheiden. Und ja, sie sind die Form stimmt nicht in diesem Jahr, aber logischerweise die Dreifachbelastung mit der Conference League, das hat Auswirkungen auf eine absolut junge Mannschaft, auf eine Mannschaft, die mehrere Leistungsträger hat verloren, entweder im Sommer wie der Bernet oder der Sanchez, aber auch im Verlauf vor Saison noch einmal. Also alles so Sachen, denke ich, müssen wir reinkommen. In so einem Fall wünschte ich mir halt einfach schon ein bisschen mehr Geduld mit einem Trainer, weil eigentlich haben sie ja nicht mehr zu befürchten gehabt, sicher nicht von dem geht's. Also es ist absolut wie bei dieser Anzahl Punkte, wo sie Vorsprung haben, ist, denke ich, die Erklärung auch vom Stefan Anschau hanebüchen. Also insofern lässt es mich halt schon ratlos zurück, aber was man halt wirklich gehört aus der Westschweiz ist, dass es halt zwischen Anschau und Zeidler schon länger nicht mehr so geht.
Und was aber auch noch in die Rechnung reingeht, ist der Schweizer Cup, wo man gegen Yverdon ausgeschieden ist. Also auch eine große Chance. Also man hat so das Gefühl, bei den großen, etwas schillernderen Spielern war Lausanne eigentlich immer da. FCB hochbesiegt, IB hochbesiegt. Aber dann, wenn es halt drauf ankommt, wenn es mal irgendwie nicht so viele zugucken, wenn es nicht so spektakulär ist, dann hat man halt zu wenig geliefert.
Ja, ist aber vielleicht auch eine Folge von deiner Transferpolitik, oder? Wo du halt immer wieder junge Spieler dazu holst. Spieler, die einfach wirklich nur in Lausanne sind, um den nächsten Schritt zu machen, dass sie so sensationelle Spieler wie Omar Chanet, der absolut sensationelle Rückrunde spielt, wie Gaussoun Diakité, der sehr spektakulär ist, aber halt auch sehr inkonstant. Oder? Und von denen hast du noch ein paar weitere und ja, vielleicht so einer spielt besser gegen IBE oder gegen Basel oder halt mal in Conference League als gegen Yverdon. Aber mir denke, das ist halt schlussendlich auch ein Erfolg von dieser wilden Transferpolitik.
Ja, und es ist die Frage, was messest du als Lausanne? Oder? Also messest du daran, dass eben in die Conference League gekommen bist in der Saison vorher noch mit dem Ludovic Magnin, oder sagst du, ja, wir sind jetzt nicht einfach automatisch Europa-Cup-Teilnehmer, nur weil wir das einmal geschafft haben. Und ich glaube, Mehrfachbelastung spielt eine grosse Rolle. Eben Jungskader eher, kannst du schauen, wie viele von diesen Fahrern schon mal mit dieser Mehrfachbelastung haben wir eine Saison bestritten, wirst wahrscheinlich nicht viel finden. Ich glaube, also das darf man einfach nicht außer Acht lassen und das hat zumindest, wenn es nicht irgendwie grosse, das wissen wir ja nicht, Verwerfungen zwischen der Mannschaft und dem Trainer gegeben hat, schon dafür gesprochen, dass man das Experiment, was es ja irgend auf eine Art immer ein bisschen ist, wenn ein Trainer nicht gerade irgendwie drei Jahre oder länger geschafft hat bei einem Club, nicht jetzt schon abbricht.
Was man bei Peter Zeitler auch sieht, Loris zielt so ein bisschen in das Alan Suter-Thema rein, der Sportchef von GC jetzt. Die haben beide sehr, sehr gut funktioniert in St. Gallen, in diesem ganzen Konstrukt. Wir haben Matthias Hüppi angesprochen und alles, was so um St. Gallen sich langsam entwickelt hat. Alan Suter schwimmt jetzt sehr mit GC und auch Peter Zeitler hat bei Bochum nicht erfolgreich gearbeitet, jetzt in Lausanne relativ früh entlassen. Also zeigt dann auch, die waren da vielleicht am richtigen Ort, in der richtigen Konstellation. Jetzt dann schwieriger, wenn man gerade in so ein Konstrukt wie Lausanne kommt.
Aber bis sie ja nur schnell zum Unterbrechen ist, er darf schon vorher sehr erfolgreich gewesen, oder zumindest erfolgreich.
Und sie müssen sich auch wieder zusammentun. Also nein, für mich ist einfach, also aus GC Perspektive ist ja ganz klar,
ist, ja.
Was jetzt machen musst. Also du musst alles das Telefon in die Hand nehmen und sagen, du Peter...
Und zwar jetzt?
Ja. Heute? Ja, vielleicht ja, heute gestern nein, besser.
Ja, ja. Gestern, ja.
oder Samstag. Anfangs letzte Woche
nein, erst sein. Nein, du musst das Telefon in die Hand nehmen und sagen, da bei uns gibt's eine freie Stelle, bitte komm. Weil erstens, man kennt sich. Zweitens, ein besserer Trainer wie schon als GC in dem Zustand sicherlich nicht kriegen.
Aber mag man sich auch, ist die Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich kann das Innenleben von dieser Beziehung leider nicht. Man muss sich mögen wählen halt. Das ist halt auch eine Frage. Ich frage mich dann auch beim Anschau, du holst den Trainer und dann gibt es die Berichte, dass dich schon im Herbst miteinander irgendwie nicht verstehst. Also irgendwie sind einfach irgendwie männliche Egos, die so aufeinandertreffen und sich einfach nicht verstehen. Du musst aber irgendwie als Sportchef sagen, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen und den Trainer machen lassen. Es kann ja auch nicht sein, dass ich einen Trainer hole und mich mit dem schon irgendwie streiten im Herbst. Das, also für mich irgendwie, also wenn du als leitende Funktion hast, musst du irgendwie ein bisschen über dem können stehen. Aber ja, wenn man zu GC kommt, ja, vielleicht zu Münzig, dann ist es vielleicht einfach eine Frage von Zwecksbeziehung, die einfach muss funktionieren. Weil, er kennt den Schweizer Fußball, er kann Spieler entwickeln, hat er bei St. Gallen gezeigt, hat er auch eben bei Sion gezeigt. Und man muss es, und ich finde auch eben, bei Lausanne muss man das auch immer irgendwie von beiden Seiten aus sehen. Er hat irgendwie Conference League Erfolg gehabt. Wir haben irgendwie auch immer darüber geredet, dass Lausanne mit den extrem vielen Spielen, mit nicht einem extrem grossen Kader, die Doppelbelastung auch zu spüren gekriegt hat, wieder bei GC nicht haben, außer Doppelbelastung vielleicht Barrage. Super League, aber sonst ja nicht.
Und ich meine, sie hätten vielleicht auch noch auf St. Gallen schauen, der Stefano schon, und schauen, was dort passiert ist. Ich meine, bei dieser Rückrunde letztes Jahr und bei dieser ersten Saison mit dem Enrico Maaßen hättest du ja dort auch können sagen, oh, komm, wir wechseln den Trainer, der einfachste Schritt. Nein, sie haben den Trainer festgehalten, sie haben die Mannschaft angepasst, sie haben sich auch mehr auf einen Trainer eingeladen, indem sie die Spieler auch geholt haben, die zu ihm besser passen. Das wäre ein anderer Weg. Das wäre der Weg, den ich eigentlich begrüssen würde. Ich staune wirklich. Also die Entlassung, die habe ich schon sehr speziell
gefunden. Ja, und Super League, es ist ja absurd, was das Jahr oder in dieser Saison passiert mit den Trainerentlassungen. Wie wenig Geduld eben genau in diesem Bereich auch vorhanden ist. Die Anzahl Trainer sind, glaube ich, 20. Habe ich mal zusammengezählt. Und acht Trainerwechsel haben wir gehabt in der Super League.
Ja, das ist eigentlich die fragwürdigste fast.
Oder? Ich meine, St. Gallen wird das auch diskutiert haben, irgendwie im März, April von einem Jahr. Wie sollen wir mit dem Trainer weiter? Oder? Aber die haben einfach andere Schlüsse daraus gezogen und sind dann auch konsequent genug gewesen, eben das zu machen, was dem Trainer dann vielleicht entgegenkommt, nachdem er entscheidet, wir gehen den Weg. Und es zahlt sich natürlich auch nicht jedes Mal aus. Da hat es sich jetzt offensichtlich ausgezahlt.
Der Name Ludovic Magna ploppt jetzt wieder auf, was irgendwie eine gewisse Logik hat, hat erfolgreich da gearbeitet. Man versteht sich offenbar immer noch gut mit Stefan Anschau. Ein anderer Name ist der brasilianische Verteidiger Dante. 42 Jahre alt, spielt glücklicherweise, passenderweise immer noch beim Partnerclub Nizza, beendet jetzt im Sommer seine Karriere. Und es ist ein bisschen diskutiert worden, er könnte die zweite Mannschaft von Bayern München vielleicht übernehmen. Aber Lausanne wäre natürlich auch spannend für jemanden, der in dem Alter seine Karriere beendet und weiß, er will Trainer werden, direkt in der ersten Liga einzusteigen. Ist natürlich ein Risiko, aber andererseits auch eine Chance.
Wie er als Trainer wäre, kann ich schlicht und einfach nicht beurteilen. Wäre natürlich ein Farbtupfer für die Liga. Das beziehe ich jetzt nicht auf seine Hauptfarbe, bevor es wieder einen rassistischen Aufschrei irgendwie würde geben. Eine relativ grosse Karriere als Spieler. Wobei muss man sagen, irgendwie müssen wir jetzt vorher schnell nachschauen. 13 Länderspiele. Das letzte für Brasilien war übrigens das 1-7 im Halbfinale der WM 2014 gegen Deutschland. Das wäre etwa wie würdest mit einem verlorenen Cup-Finale vom FC Basel gegen Biel würdest aufhören, oder? Wäre sicher riskant. Ich meine, Manja wäre naheliegend. Ich weiß nicht, ob der Manja wieder Lust hat, aber ja, das würde durchaus Sinn.
Also ich finde es natürlich wahnsinnig spannend, dass du Deutschland eigentlich mit dem FC Biel gleichsetzt ist in
deiner
Aussage. Dass der Tillmann noch nicht auf dich los ist, muss es schon dran liegen, dass er inzwischen mehr Schweizer als Deutscher ist.
Nein, es geht nicht darum. Oder damit meine ich, das ist die Niederlage im brasilianischen Fußball. Die.
Ja gut, noch die gegen Uruguay 1950.
Nein, hör doch auf. Es ist die grösste Niederlage an Heim-WM. Ein absolutes Debakel.
Trotzdem hast du Deutschland mit dem FC Biel verglichen und damit würde ich sagen, wir sind am Ende. Wir machen jetzt nicht mehr weiter.
Besser wird es nicht mehr.
Besser wird es auf gar keinen Fall mehr. Mann. Wir sind am Ende der 339. Ausgabe der dritten Halbzeit. Wir entschuldigen uns bei allen Leuten in Luzern, rund um Luzern herum, die Sympathien für den FC Luzern haben. Wir haben es nicht geschafft, über Luzern zu sprechen. Die Fragen, die ihr geschickt habt in der letzten Woche, ich habe sie alle gesammelt, schickt sie noch weiter für nächsten Montag.
Ist noch nicht genug.
Dann finden wir eine Ecke für den FC Luzern, ich verspreche es. Bis dahin, wir steigen aus mit einem Lied heute zu Ehren von, natürlich, Stade Lausanne Uschi. Denn bei allen Geschichten über leere Stadien, wenige Fans, muss man sagen, es könnte natürlich wirklich eine große Saison sein, das, was Olli gesagt hat. Der FC Thun, vielleicht Meister, Stade Lausanne Uschi, vielleicht
Schweizer Cup-Sieger. Thun wird Meister, sorry.
Wir steigen heute aus mit dem Song Underdog von Smo and Seth's Night. Die kommen, wie man natürlich an den Namen hört, aus dem Wallis. Danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag wieder.
Ich kann ja nichts verlieren, doch ich weiss ganz genau, ich werde den Shit mal dominieren. Unbekannt im Untergrund, mach ich nicht lang drum herum und schiebe mich nach Vordergrund und nie statt im Hintergrund. Von vielen nur belächelt, aber das ist mir doch geil. Leben für den Hip-Hop, doch ich mach es nebenbei. Zu meinem Lebenswerk, von dem, was viele Leute hier träumen. Nütze meine Chance und ich werde es nicht bereuen. So viele Leute, was ich jetzt viel erleuben. Redend hinter meinem Rick, doch dienst es der Leugner. Nächtelang im März am Spitta und am Tag der Kopf zerficken. Weiss nicht, wie es soll bringen, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Digger, gib dir mal den Flow, das kommt nicht von heute auf morgen. Mehr Haut von ihr, das ist Jazz zu dem Mom, zu dem Mo. Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein Underdog, doch ich geh meinen Weg.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein Underdog, doch ich geh meinen Weg.
Und jetzt habe ich meinen Frieden gefunden und es geht mir gut. Mache meine Musik und ich lüge, wie sie tut. So viel Zeit und Kraft investiert in die Musik. Was wäre sonst aus mir? Wurde, ich danke dir, tausend. Trotzdem stehe ich jetzt hier und gehe allein meinen Weg. Lebe für meine Träume, träume nicht von allem Leben. Und ich laufe, weil der Weg ist weit. Und ich weiß, ja, ich habe Zeit. Ja, ich müsse und nichts beweisen. Ja, ich werde, niemand drunter leiden. Ja, ich fühle mich endlich frei, jetzt kann ich einfach sein. Schlechte Zeiten sind vorbei und ich weiß, wo ich stehe. Die Chance nicht lassen gehen, Underdog doch auch für uns. Du wirst von mir klären, so wie Alex Del Piero. Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein Underdog, doch ich gehe meinen Weg.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie haben gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein Underdog, doch ich gehe meinen Weg.
Oh.
Mein ganzes Leben ist es auf und ab. Ganz egal, was kommt, sie da habe ich das Gefühl, ich brauche das. Durch so viel Dreck überlege, wie ich es sauber mache. Bin ich mal am Boden, kein Problem, da stehe ich auf und arbeite. Weiter angeplatzt, dreh mit Liebe, will es kennen. Ein Ziel jetzt war für euch, doch vielleicht, wo wir blenden. Sie probieren immer wieder, mich zu anderen zu bekennen. Keine Chance, nichts, nein, da geht sie zu verschwenden. Es gibt zwei Schritte vor und wieder einen zurück. Schauen wir heute nichts mehr vor und machen einen drauf. Und wenn nicht heute, dann halt morgen. Du kommst gar nicht in den Stress, weil es gibt keine zweite Chance. Und ich glaube, im Hier und Jetzt, ihr wollt mitreden, aber labert alle zu viel. Keine Erfahrung, wo ihr habt, alles lade ich vor. Ich will ihr nur reden, tut nicht machen, alles zusammen viel erfunden. Erfolg ist, was ihr gerne habt, ihr doch die Zeit nicht gefunden. Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein anderer Tag, doch ich gehe meinen Weg.
Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Trotzdem stehe ich jetzt hier und sie lügen nur mehr zu.
Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix.
Ja, ich bin ein anderer Tag, doch ich gehe meinen Weg.
Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix. Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix. Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix. Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix. Sie hat gesagt, du bist nix und du wirst nix.